Ja, wir sind dabei, die Lebensgeschichte des Christian Rosenkreuz in seiner Inkarnation im 14., 15. Jahrhundert ein bisschen kennenzulernen, soweit sie eben überliefert ist, namentlich eben in der Fama Fraternitatis. Das ist also eine der drei Rosenkreuzer Schriften, die vom Johann Valentin André verfasst wurden, die in der Regel also von der Wissenschaft halt für romanhaft mehr oder minder gehalten werden. Aber Rudolf Steiner sagt, da steckt eine wirkliche Persönlichkeit dahinter und diese Schrift ist sehr eindeutig, also inspiriert. Das heißt, sie ist nicht wirklich ein Werk des Johann Valentin André, der damals, also namentlich bei der Kümischen Hochzeit, also das ist das Hauptwerk eigentlich, das er als erstes verfasst hat, der Johann Valentin André. Also dort wird die eigentliche zentrale Einweihung des Christian Rosenkreuz geschildert, die wird in der Fama Fraternitatis, die relativ kurz ist, nicht einmal erwähnt. Also dieses Hauptwerk, die Kümische Hochzeit, die einen unheimlichen Bilderreichtum hat, unheimlich dicht ist, nicht leicht zu enträtseln ist. Wir werden das kennenlernen, dass das gar nicht leicht zu enträtseln ist. Also wir werden es auch sicher nicht wirklich fertig werden damit, aber wir werden einzelne Aspekte halt herausheben. Es ist halt durch und durch in sehr dichten Imaginationen geschildert, wobei die Schwierigkeit bei Imaginationen ja immer ist, dass das sowieso schon alles, was man erzählen kann, da über Übersetzung in die sinnliche Sprache, in die sinnliche Vorstellungswelt ist und damit sowieso immer nur halt ungefähr irgendwie hindeuten kann auf die eigentliche Imagination. Aber sie ist an sich so gebaut und so geschrieben und an dem erkennt man es irgendwo, dass es wirklich hinführen kann, dass man die Imagination zumindest teilweise erleben kann. Und das spricht für die Qualität dieser kümischen Hochzeit. Weil ich meine, es gibt in der Zeit oder auch im Mittelalter genug auch sehr bildhafte Schriften, die auch schwer verständlich sind und die man relativ nirgendwo hinführen oder wenig wirklich hinführen. Also da gibt es auch große Unterschiede. Also Unverständlichkeit allein heißt noch nicht, dass sie tiefergehend sein muss. Das ist das Schwierige. Und namentlich, also je weiter man im Mittelalter zurückgeht, umso schwerer verständlich wird es für uns, weil jetzt ist die Übersetzung noch dazu nicht in unsere Sprache, sondern in die Sprache des Mittelalters, die doch anders ist, also für uns nicht mehr so geläufig ist. Weil fast alle Begriffe oder alle wichtigen Begriffe einfach andere Schattierungen damals haben. Auch wenn man es vom Wort her irgendwo erkennt, hat es damals aber andere Nebenbedeutungen. Und gerade diese Nebenbedeutungen sind oft das Wichtige dabei, was so mitschwimmt dabei. Das macht es nämlich bei den Bildern aus. Also bei den Schilderungen. Bei der kümischen Hochzeit ist es so hart an der Grenze, sagen wir mal, weil es ist 17. Jahrhundert, also frühes 17. Jahrhundert. Also die kümische Hochzeit ist 1604 ungefähr geschrieben worden. Und noch nicht veröffentlicht worden zu dem Zeitpunkt, also es ging nur als Handschrift herum zunächst einmal. Ist dann wirklich im Druck erst 1616 veröffentlicht worden, als letzte der drei Schriften vom Johann Valentin André. Also es ist in den Druck gegangen und ist zuerst also anonym erschienen. Erst später dann hat sich herausgestellt, dass es von ihm ist. Und es gab da um ihn herum so einen ganzen Kreis, also in Tübingen vor allem war das von Gelehrten und so weiter, die alle irgendwo sicher mitgewirkt haben in gewisser Weise, also die das Umfeld bereitet haben, die ihm sozusagen die Möglichkeit gegeben haben, dadurch diese Inspiration zu empfangen. Also die Inspiration ist in einem Guss, das kann man nachvollziehen, wenn Rudolf Steiner sagt, das ist eben unmittelbar von Christian Rosenkreuz selbst inspiriert und 1604 ist ein sehr wichtiges Jahr auch. Aber das will ich jetzt gar nicht näher ausführen.
Ist das meiste Religiöse zumindest in Latein geschrieben worden?
Ja, ja, es sind viele lateinische Ausdrücke drinnen. Es ist also schon grundsätzlich einmal im damaligen Deutsch geschrieben. Und es wird auch bei den Rosenkreuzern, bei diesen Schriften immer wieder betont, dass es eigentlich also von Deutschland ausgeht. Und dass eben der Christian Rosenkreuz, wir werden das heute noch kennenlernen, eben ein gebürtiger Deutscher und so weiter ist, das wird mehrmals ausgesprochen. Wobei dann die Rosenkreuzer Bruderschaft sich nicht nur, aber hauptsächlich aus Deutschen im weitesten Sinne des Wortes zusammensetzt.
Aber dazu gehört, dass noch Latein gehört.
Ja, ja, ja. Latein war damals natürlich die Bildungssprache, ja. Also das konnte man überhaupt, als wenn man in ein Kloster erzogen wurde. Und wir haben ja das letzte Mal schon gehört, dass der Christian Rosenkreuz also geboren wurde in der Gegend des Rhein irgendwo und als Sohn adeliger Eltern, die aber verarmt waren und ihn deshalb zur Erziehung schon mit 5 Jahren in ein nahegelegenes Kloster gegeben haben. Und dort wuchs er auf und ist dann, als er 16 Jahre alt war, mit einem Mitbruder, der eben das Heilige Grab besuchen wollte, also nach Jerusalem reisen wollte, mit dem ist er mitgezogen, also auf ganz intensive Bitte, weil an sich konnte man erst, wenn man älter war, dorthin reisen. Also, aber er hat ihn halt mitgenommen und dieser Klosterbruder, der schon etwas älter war, ist aber dann in Zypern, wo sie Zwischenstation gemacht haben, verstorben. Also der hat die Strapazen der Reise nicht überstanden. Und auch der Christian Rosenkreuz selber dürfte angeschlagen gewesen sein. Aber er ist weitergereist. Er ist dann alleine weitergereist, zunächst nach Damaskus. Genau, dort sind wir in Damaskus immer stehen geblieben und hat also erst einmal versucht, sich zu erholen, also auch von den Strapazen und eben auch von der Krankheit, die sich ja auch ihn irgendwie beeinträchtigt hat.
Und wie sind die gereist damals?
Naja, ja, und großteils natürlich per Schiff. Also vielfach auch zu Fuß. Vielfach auch zu Fuß. Also ich denke nicht, dass die mit dem Pferd unterwegs waren. Also vielleicht haben sie zwischendurch einmal einen Pferdewagen oder was mitfahren konnten, das sicher, aber man ist großteils zu Fuß gegangen. Zeit hatte man, also und sie waren gut zu Fuß unterwegs. Also das. Mein Gott, der Friedrich Hebel, hat jetzt mit dem Christian Rosenkreuz nicht wirklich viel zu tun, aber der ist noch, wie er noch nicht bekannt war und ja total arm war, aber ist er ja von Hamburg nach Wien gekommen, weil ihn Wien interessiert hat, und ist aber dann zu Fuß wieder zurückgewandert. Die größte Strecke ist er zu Fuß. Hier und da halt mit einem Wagen, wo er mitfahren konnte, ist auch ein weiter Weg, wie wir wissen. Also, ja,
ja, ist. Ja, mit dem Schiff werden sie auch weit super, das ist
also das mit dem Schiff?
Ja, sie sind dann sicher großteils mit dem Schiff. Also ja, sie sind sicher von der Rheingegend irgendwo wahrscheinlich runter in den Süden anzunehmenderweise. Also nehme ich an.
Mittelmeer
dann nach Zypern, richtig. Und von dort wieder weiter mit dem Schiff, also Richtung Syrien und dann ins Landesinnere halt zu Fuß oder weiß ich nicht, auf einem Kamel, keine Ahnung. Also jedenfalls musste er sich dort ein bisschen auskurieren und findet aber dann dort, also ja wahrscheinlich sogar bevor er auf einen Orden dort stößt von weisen Leuten, das schildert aber jetzt nur Rudolf Steiner, dass dieser Christian Rosenkreuz eben in der Gegend von Damaskus, also nicht in der Stadt selber, aber halt im Umfeld irgendwo, ein ähnliches Erlebnis hat, wie es damals Paulus vor Damaskus hatte. Also ein Erlebnis des auferstandenen Christus, wenn man so will. Und das ist natürlich ganz entscheidend für den Christian Rosenkreuz. Und er kommt aber dann eben zu diesem Orden der Weisen, die ihn aufnehmen, die ihm auch also mit einer ganzen Reihe von okkulten Erkenntnissen vertraut machen und die ihn dann auf sein dringendes Ersuchen zum eigentlichen Ordenstempel erweisen lassen, der nämlich nicht in Damaskus ist, sondern der in einer geheimnisvollen Stadt ist, die Damkar genannt wird.
Gibt es die heute noch?
Naja, es wird ein bisschen gerätselt. Vermutlich oder mit ziemlicher Sicherheit lag diese Stadt also mal im heutigen Jemen. Sprich also dort, wo ursprünglich das Königreich Saba war. Das ist einmal sehr wichtig. Saba, also das Königreich von Saba und die Weisheit der Sabäer hängt ja mit der Sternenkunde sehr stark zusammen. Saba heißt eigentlich sieben, hängt also zusammen mit den sieben Planeten und so weiter. Also die waren Sternkundige. Und wenn man weiß, dass eine frühere Inkarnation des Christian Rosenkreuz eben der Tempelbaumeister Hiram war, der den Salomonischen Tempel erbaut hat und der dadurch einerseits mit dem Salomon in Verbindung gekommen ist, andererseits aber auch mit der Königin von Saba, die zu dieser Zeit eben gerade bei dem Salomon zu Besuch, kann man sagen, war also auf Staatsvisite, wenn man so will. In Wirklichkeit steckt dahinter wieder ein mythologisches Bild, weil natürlich die Königin von Saba zwar einerseits eine reale Person ist, aber zugleich ein Bild ist für, naja, eine Seelenkraft, die eben ganz mit diesen astralen, kosmischen Fähigkeiten vertraut ist und mit diesen Planetenrhythmen sozusagen. Das heißt, sie ist zugleich ein Bild für eine Seele, die also ganz stark geprägt ist durch diese kosmischen Verhältnisse und eben so weit geläutert und gereinigt auch ist, dass dieses Bild nicht zerstört wird durch die halt mehr irdischen Begierden und Bedürfnisse und so weiter. Weil das ist der Punkt, der Astralleib des Menschen ist ja so eine zweischneidige Sache. Eigentlich sind ja die Astralkräfte unheimlich weisheitsvolle, hohe Kräfte, weil sie eigentlich mit der ganzen Ordnung des Kosmos zusammenhängen, die spiegelt sich wieder. Und das heißt, eigentlich ist die Seele das Spiegelbild des ganzen Kosmos in Wahrheit und der Weisheit des ganzen Kosmos, die dahinter steckt. Nur halt im irdischen Bereich kommen halt die Herrn Widersacher und Luzifer, Ahriman und was es noch so alles gibt. Und namentlich der Luzifer rührt halt in dem Astralleib ziemlich um und will daraus einen völlig, wie soll man sagen, eigensinnigen, widerspenstigen Mikrokosmos machen, der sich aber abnabelt von dem großen Kosmos. Also das heißt, er hat schon auch so irgendein Planetensystem in sich, aber dem fehlt halt die weisheitsvolle Ordnung großteils. Der ist also sehr dynamisch, sehr kraftvoll, aber sehr, sehr aufs eigene Ego bezogen.
Sehr bezogen
auf das, ja, genau.
Aber dadurch hat er sich die Möglichkeit, das alles kennenzulernen.
Ja, natürlich. Und es ist auch notwendig, dass das Ich die Freiheit bekommt. Und dazu muss es einmal dieses Ego, was es eigentlich ist, entwickeln. Das heißt, ich entwickle meinen eigenen Mikrokosmos. Meine eigene Welt. die hat halt nur das Problem, dass die nicht unbedingt mit der kleinen Welt des anderen zusammenstimmt. Und da fängt es ja an zu reiben. Weil im Großen will das ja der Luzifer auch. Der will ja eigentlich auch seinen eigenen Kosmos bauen. Der will das halt im größeren Maßstab bauen. Aber einen eigenen Kosmos sozusagen entwickeln.
Aber eigentlich auch aus allen Seelen, denen zur Verfügung
stehen. Ja, natürlich. Natürlich.
Das ist halt nur, wenn du willst, eine Stufe höher.
Richtig. Es ist schon eine ziemliche Stufe höher, aber es ist dasselbe Prinzip dahinter. Und das ist halt das Problem. Und eben diese Königin von Saba ist so ein Bild aber für diese reinen kosmischen, astralischen Kräfte.
Ist das nicht das, was die Griechen auch unter Göttin verstanden haben oder auch die Römer?
Ja, ich meine, wobei es ja bei den Griechen und Römern verschiedene Göttinnen gibt, verschiedene Abstufungen.
Ja, da
gibt.
Auch.
Ja, genau, da auch, richtig. Auch ja, richtig. Richtig. Wobei eben diese verschiedenen Göttinnen so dann halt eben immer verschiedene Aspekte besonders hervorheben und bestimmte kosmische Kräfte auch besonders hervorheben und gerade die griechischen Götter, auch die römischen, dann die noch mehr, sind eigentlich schon relativ eng an die irdische Sphäre herangezogen, muss man dazu sagen. Daher ist dort schon eine sehr starke Neigung zum Luziferischen drinnen. Also das ist eigentlich schon die griechischen Götter. Daher haben sie auch so diese typischen Mangelerscheinungen, wo man sich denkt, na bitte. Ja. Also so Vorbilder sind es nicht immer so ganz. Also,
aber konsequent in den Handlungen.
Ja, das schon.
Was wir getreiben, das alles und solche.
Ja, also es sind eigentlich schon luziferische ganz deutlich angehört.
Saba, die Königin von Saba als Bild, ist höher.
Ist höher, ja. Das Bild ist höher, ja.
Und wenn man zu den Seelenschwestern von Rudolf Steiner geht?
Die hängen natürlich mit den kosmischen Verhältnissen zusammen, aber mit einer natürlich Widerspiegelung jetzt insbesondere diese seelische Dreigliederung betonend. Also eben Denken, Fühlen, Wollen einerseits oder Empfindungsseele, Verstandesseele, Bewusstseinsseele, und das hängt also zusammen, könnte man ein bisschen interpretieren, einmal mit der groben kosmischen Gliederung Sonne, Mond und Erde. Also und dieses Gleichgewicht zu suchen zwischen diesen Kräften.
Also Saba ist mehr Kosmos, die Königin von...
Ja, die ist noch weiter ins Kosmische hinaus, also weil die wirklich also die ganzen sieben Planetensphären in Ausgewogenheit repräsentiert.
Und hat ja wirklich so ein Leben geführt?
Es ist historisch ja kaum etwas bekannt über sie, das meiste sind Legenden.
Aber sie hat schon gelebt?
Ja, davon kann man ausgehen, aber und es gibt ja auch Ausgrabungsstätten im Jemen.
Ja, eben, sie ist bekannt. Ja.
Sie ist bekannt, aber eben es sind keine kaum historische Notizen sozusagen da, viel mehr Legenden, die es da übergibt.
Aber kann man auch sagen, dass diese Bilder, oder die sich ja verkörpert haben, Vorbilder wieder für die Menschheit.
Ja.
Also Weisheitsführer.
Es geht ja eigentlich darum, dass ich meine, das ist zum Beispiel die Königin von Saba, kennt man ohne weiteres auch jetzt gleichsetzen mit dem, was der Goethe am Ende beschreibt, das ewig Weibliche zieht uns hinan. Das ist genau dasselbe. Oder es ist das, was beim Dante die Beatrice in Wahrheit ist. In ihrer geläuterten Form, da ist sie eine Repräsentantin dessen. Darum kann sie ihn auch durch die ganzen kosmischen Sphären führen, also sogar über die Planetensphären hinaus, noch bis ins Empyreum sogar, also jenseits des Kristallhimmels noch, also jenseits des sichtbaren Kosmos noch hinaus. Also Also sichtbaren Kosmos heißt, es gibt eben geistige Wesenheiten, geistige Ebenen, die eine Widerspiegelung im Äußeren haben, aber es gibt das Allerhöchste noch, das keinen unmittelbaren Ausdruck eben irgendwo im Sinnlichen hat, das also jenseits dessen ist, das nennt man also die Grenze, ist eben der Kristallhimmel sozusagen, beim, was wir da rezitiert haben, ist es die Feste, das Firmamentum, Firmamentum heißt ja auch nichts anderes, wo gerne überliefert ist, also da sind halt die Sterne befestigt drauf, das ist halt mehr unsere Interpretation, so primitiv haben es die Griechen nicht, oder auch nicht die Hebräer angeschaut, sondern sie haben zum Beispiel sehr deutlich gewusst, dass von dort gerade zum Beispiel die Kräfte kommen, die unsere Mineralwelt gestalten, die Kristalle gestalten. Das sind nämlich die allerhöchsten Kräfte. Die allerhöchsten Kräfte sind die Kristallwelt gestalten. Nur erscheinen sie hier halt nur als totes Gegenbild. Aber
Entschuldige, wenn das nicht ganz hineinpasst, aber wenn man beim letzten Mal, also letztens haben wir gedacht, sind die Steine nicht auch Wesen?
Ja, ja. Erstens steckt auch hinter den Mineralien stecken Gruppenseelen, also das heißt, jede Mineralart hat eine Gruppenseele und das sind die höchsten Gruppenseelen. Also die stehen über den Pflanzen, über den Tieren eigentlich, das sind ganz hohe Wesenheiten. Also man darf nicht gering über die Mineralien denken. Nur weil wir hier nur als das tote Spiegelbild kennen, sozusagen. Und daher für die Erde, sagt der Steiner, die Kristalle, namentlich der Quarz zum Beispiel, das sind geradezu die Wahrnehmungsorgane der Erde, mit der sie den ganzen Kosmos wahrnimmt. Und zwar so ganz, ganz real, dass sie dadurch also bis zu einem gewissen Grad das irdische Geschehen eben in Einklang bringt mit den kosmischen Verhältnissen. Das Interessante ist ja, dass in die Blickrichtung, jetzt nicht Kristalle, aber dass das alles zusammenhängt, ja die Naturwissenschaft irgendwo kommt. Ja, weil quantentheoretisch gesehen gibt es keine Einzeldinge. Sondern im Grunde hängt der ganze Kosmos zusammen. Und das heißt, jede Aktion, die ich hier mache, hat einen unmittelbaren, ohne Zeitverzögerung im Grunde Widerhall im ganzen Kosmos. Nicht, dass der jetzt gleich zum Beben auffängt, aber es wird sozusagen im ganzen Kosmos wahrgenommen, umgekehrt, aber nimmt auch jedes Elementarteilchen, wenn man es halt jetzt physikalisch nennen will, den ganzen Kosmos wahr, den Zustand des ganzen Kosmos. Und das ist mit eine der Ursachen, warum man auf der subatomaren Ebene keine sicheren Vorausberechnungen machen kann, sondern nur Wahrscheinlichkeitsaussagen machen kann. Weil eben das Geschehen hier vom ganzen Kosmos abhängt. Ich kann es nicht aus lokalen Einflussgrößen sozusagen heraus berechnen, weil messen kann ich da, was halt im Umfeld ist. Ich kann nicht messen, was tausende Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Das könnte ich ja gar nicht in irgendeiner Rechnung einbeziehen. Aber geschehen tut das, was hier ist, in dem eigentlich der ganze Kosmos beteiligt ist. Also schon bis in die physische Ebene gerade hinunter. Und die Mineralien haben ein Tiefschlafbewusstsein, könnte man sagen. Und zwar wirklich jetzt die Mineralien selber. Nicht? Die Gruppenseelen sind sehr wach, aber die Mineralien selber haben eine Art Tiefschlafbewusstsein. Das ist also noch tiefer als wenn wir im traumlosen Schlaf sind, das ist ein Bewusstsein, in das der Mensch nur fallen kann, wenn er wirklich in völliger Trance ist. Also Medien zum Beispiel, die dann nachher, wenn sie aufwachen, keine Ahnung mehr haben, was da war, also die völlig weggetreten sind. Oder wenn so ein Zustand künstlich erzeugt wird, wie wir es besprochen haben bei der ägyptischen Einweihung, wo der Einweihungsschüler in diesen todesendlichen Zustand versetzt wird. Also der ist tiefer. noch tiefer als der bewusstlose, normale bewusstlose Schlaf. Also das ist schon ein fast Todesschlaf sozusagen, ein todesähnlicher Schlaf. Und dieses ganz dumpfe Bewusstsein ist aber eben unheimlich weit. Unser Tagesbewusstsein ist sehr hell, weil es in Wahrheit unheimlich eng ist. Weil wir sehen halt gerade das, was vor unserer Nase ist irgendwo. Das kriegen wir mit und da noch das meiste nicht. Aber es ist sehr begrenzt, der Horizont. Aber dafür ist der enge Bereich ziemlich hell. Dieses mineralische Bewusstsein erstreckt sich über den gesamten Kosmos. Und das heißt, jedes Stäuberl nimmt in Wahrheit den ganzen Kosmos wahr. Aber tief schlafend, wie ein Medium in der Trance. Und im Unterschied zum Medium kann es nicht so unbedingt unmittelbar erzählen davon. Ich meine, wer schon was dann erzählen kann davon, sind die Elementarwesen, die damit verbunden sind. Das kommt ja auch noch dazu, dass mit den Mineralien auch bestimmte Elementarwesen verbunden sind.
Ja, aber haben die Eingeweihten bei den ägyptischen Einweihungen so, die dann so tief im Unten waren? Oder
ja.
So, haben die das dann aufgenommen wieder?
Sie haben nämlich im Moment des Erwachens gibt es eine gewisse kurze Phase, wo Bilder dann im Bewusstsein hängen bleiben.
Ja, weil die sie dann unheimlich viel wahrgenommen haben.
Ja. Genau. Wobei das meiste, also die höchsten Dinge sehr, sehr schwer wahrzunehmen sind, weil je mehr du in den Aufwachprozess hineinkommst, kommst du sozusagen in den erdnahen Bereich herein. Aber immerhin, du kannst in der altägyptischen Einweihung ohne weiteres nur die ganzen geistigen Wesenheiten der Planetensphären wahrnehmen und was sie da tut. Also, und das war ja auch das Wesentliche letztlich einmal, was auf unser engeres System sozusagen bezogen ist. Das konnte man ohne weiteres wahrnehmen. Und
das waren diese Geheimnisse, die da nicht weitergegeben wurden.
Genau, weil aus dem hat man dann herausgelesen, wie man das praktische Leben gestaltet. Daraus kam die Kunst, also einen Staat wie einen ägyptischen Staat oder ägyptisches Reich zu organisieren. Ich meine, das ist ja keine Kleinigkeit, muss man denken. Das ist riesig, das ist ein sehr karges Land eigentlich, das nur den Nil hat, der eben seine Überflutung hat, die jährlich kommt. Jährlich müssen die Felder neu vermessen werden, weil es ist alles weggespült. Ich meine, das ist überschwemmt mit dem schwarzen Schlamm. Darüber kein Mensch weiß mehr, wem das Feld gehört, wem das zugeteilt ist. Das musste noch jedes Jahr neu zugeteilt werden. Da gab es also dann war eine eigene Gilde, die Seilspanner nannte man die, weil man kann mit einem Seil, also sehr gut einen rechten Winkel spannen, wenn man es entsprechend des pythagoreischen Lehrsatzes von der Seitenlänge richtig fasst. Also das heißt, die Ägypter kannten den pythagoreischen Lehrsatz, in der Praxis zumindest, hätten nie daran gedacht, ihn irgendwie beweisen zu wollen, war uninteressant. Sie wussten, wenn ich das so spann, mit den richtigen Längen funktioniert das kannten sie und das genügte. Und damit hatten sie einen exakten rechten Winkel und damit konnte man die Felder vermessen. Und sowieso die Richtungen und so, nach den Sternen orientiert und das kannten sie alles.
Aber ohne diesen Eingeweihten hätten sie 3 zu 4 zu 5.
Ja, hätten sie es nicht, genau, ja. Hätten sie es nicht gewusst, richtig. Also das heißt, es gab eben einen großen Eingeweihten, es gab dann eben den engeren Kreis. Also zum Beispiel, wenn so ein Einweihungsschüler, also einer, der neu eingeweiht wurde, war er ja von 12 Priestern umgeben, von 12 Eingeweihten eigentlich umgeben, von denen jeder, wie wir es in unserer ägyptischen Szene im Grund haben, von denen jeder eine bestimmte Aufgabe hat. Wie wir auch wissen, eine wichtige Aufgabe, das kleine Ich, das Ego auszuschalten, dass das ja nicht hineinfunkt, weil dann wird das Bild total zerstört. Dann komme ich eher in ein egoistisches Traummotiv hinein. Also, weil die meisten Träume spiegeln körperliche Ereignisse wieder oder irgendwo, wenn schon das Sonnenlicht auf die noch geschlossenen Augen fällt, erlebst quasi ein Feuersbrunst oder sonst irgendwas, wie auch immer. Das ist nicht gerade ein Einweihungserlebnis jetzt. Ich meine, es ist folgerichtig, aber sehr, sehr aussagekräftig ist es nicht. Also das heißt, das musste man ganz streng schaut, dass das ausgehalten wird, dass der nicht durch egoistische Träume verfälscht wird, diese eigentlich geistige Wahrnehmung. Und ja, also das konnte man damals noch wirklich den Gang durch die Planetensphären mit in dieses Aufwachbewusstsein hineinzunehmen. Und es war dann wirklich so, wenn der auferweckt wurde, hat der einfach erzählt. Er hat gesprochen. Und die Priester haben das aufgenommen und das festgehalten. Und dadurch ihre Erkenntnisse gezogen. Also, weil es war so, dass auch diese Priester, diese Eingeweihten, auch durchaus zu der damaligen Zeit nicht dauernd hellsichtig waren, sozusagen. Also zumindest waren das wenige. Sondern sie mussten sich wirklich in so einen Zustand versetzen.
Und ja, weil Gott sei Dank hat nicht jeder dasselbe gesehen.
Es hat nicht jeder genau dasselbe gesehen, aber natürlich durch die Vorbereitung war schon eine gewisse Fokussierung auf einen bestimmten Bereich da. Und das wurde natürlich auch ausgewählt, je nachdem, welche Erkenntnisse man jetzt gesucht hat. Und das war ganz stark, es war wirklich ein Gemeinschaftsunternehmen sozusagen, das gemacht wurde, weil es hing also eben ganz stark auch von der Priesterschaft ab, von den Meditationen, die die gemacht haben und so weiter. Also das hat den Einweihungsschüler oder den, der da wirklich in diesen Tiefschlaf versetzt wurde, eben gestützt und getragen. Und das war ganz notwendig. Nur so konnte man eben wirklich bis an die äußerste Grenze gehen, wo ein Schritt darüber und er wäre wirklich für längere Zeit hinübergegangen, sprich also tot gewesen. Und weil erst da kommt man eben halt aber in die interessanten Sphären hinein, das ist halt der Punkt. Also und der Christian Rosenkreuz war, also man muss dazu sagen, der Christian Rosenkreuz kommt aus der Keinsströmung. Die Keinsströmung ist die, die eigentlich einmal sich ziemlich abschirmen von oben, aber dafür den praktischen äußeren Verstand entwickeln und das Umgehen mit der Welt da draußen. Und gerade in dieser Inkarnation als Hiram ist nur er und eben nicht der Salomon selber fähig, wirklich diesen Baugedanken, den eigentlich der Salomon hereinholt, umzusetzen. Beim Salomon bleibt es eine Imagination und er versteht nicht, diese Imagination so konkret sozusagen, sagen wir, in Baupläne umzusetzen oder in Anweisungen für die Handwerker umzusetzen, dass daraus wirklich praktisch was wird. Aber der Hiram kann das. Er kann das. Er hätte aber sicher nicht selber diese Imagination hereinholen können zum damaligen Zeitpunkt. Da waren zwei nötig. Und das geht aber schon relativ lange in der Menschheitsgeschichte. Es geht letztlich bis zu Kain und Abel zurück. Darum sagt man, der Hiram kommt aus der Kainsströmung, während der Salomon aus der Abelströmung kommt. Als Folge eben dieses Brudermordes, wenn man so will, gibt es eben diese zwei Strömungen und beide sind aber notwendig, um hier wirklich die Menschheitsaufgabe zu erfüllen, nämlich die Erde umzuarbeiten. Weil der Mensch entwickelt seine Kräfte, indem er letztlich die gesamte Erde umarbeitet und zu einem Menschenwerk macht. Also das ist eine gigantische Aufgabe, die wir noch haben, aber wir sind eh heftig dabei, wir sind auch heftig dabei, viel zu ruinieren, ist keine Frage, aber im großen Maßstab gesehen ist das alles irgendwo notwendig. Ich meine, nicht jede Blödheit ist notwendig, aber man muss halt rechnen, der Mensch hat eben auch die Möglichkeit halt zu irren und Fehler zu machen, sonst hätte er die Freiheit nicht. Also man muss rechnen dabei, dass auch Fehler passieren auf dem Weg. Aber grundsätzlich besteht die Aufgabe wirklich, die gesamte Erde umzuarbeiten. Die gesamte Erde. Da muss man sich jetzt nicht vorstellen, man muss unbedingt mit der Schaufel oder mit einem Bohrer bis zum Erdkern kommen. Vieles, oder die eigentliche Arbeit in Wahrheit, beruht auf der geistigen Arbeit. Und was wir heute äußerlich machen, ist im Grunde ein Hilfsmittel, um die geistigen Kräfte zu entwickeln, geistig die Erde umzuarbeiten. Also das heißt, die ganze Technik, die wir heute entwickeln, auch die Architektur und diese Dinge, alle diese Dinge, sind eigentlich eine Übung, letztlich eine Vorübung dazu, um die geistigen Kräfte zu entwickeln, die Erde geistig umwandeln zu können. Einmal so weit zu sein. Natürlich wird sich auch die Erde dann im Zuge dieser Entwicklung verändern. Die wird nicht immer so bleiben, wie sie jetzt ist. Und es wird auch einmal ein Zustand kommen, wo sie wieder in einen viel geistigeren Zustand übergeht. Äußerlich wird es so ausschauen, als wie, dass die Erde halt irgendwann einmal von der Sonne verschluckt wird oder sonst was. Und es wird vielleicht irgendein Schlacke irgendwo zurückbleiben. Aber deswegen ist das Geistige ja nicht weg. Es ist halt dann in einem ganz anderen Zustand, der für uns halt heute schwer vorstellbar ist. Aber es ist dann die wirkliche Weiterentwicklung ist in einem viel feineren Zustand dann der Erde. Also es geht dann einmal in einen ätherischen Zustand über, dann in einen astralischen Zustand. Na, wenn wir in einem astralischen Zustand sind, sind wir eh schon in einem sehr kosmischen Bereich drinnen. Und das heißt, Erde ist dann, hat dann wieder einmal die Dimension des ganzen Sonnensystems irgendwo in Wahrheit geistig gesehen. Also man darf eben Erde nicht gleichsetzen mit dem Materieklumpen sozusagen, der es auch ist und der notwendig ist, aber die größte Arbeit wird dann möglich sein, wenn die Erde bereits in einen feineren Zustand übergegangen ist. Aber genau an dem müssen wir jetzt arbeiten. Und das heißt sozusagen, jedes Stäuberl geistig zu durchdringen. Bis auf den Grund zu gehen und zu erkennen, und das ist nämlich die eigentlich rosenkreuzerische Aufgabe, zu erkennen, wie in jedem Stäuberl, in jedem Atom, wenn man so will, wobei man sich Atom halt eh schon immer so dinglich vorstellen darf, das ist ja nur ein Gedankenmodell, das wir haben, in Wahrheit ist das kein dingliches Ding, kein dingliches Ding. Es ist eigentlich ein Unding. Also es ist hat nämlich viel mehr schon von einer, wie soll man sagen, geistig ordnenden Kraft, allerdings sehr stark beeinflusst von der Gegenseite, das heißt von der arimanischen Seite. Man könnte sagen, das Atom ist so was wie ein sehr, sehr stark arimanisierter Gedanke. Also in Wahrheit, ich meine, darum ist bis zu einem gewissen Grad, obwohl es natürlich sehr primitiv ist, dieses Bild, das Atom wie ein kleines Planetensystem vorzustellen, es ist zwar so eins zu eins genommen, es ist ziemlich dümmlich, weil es der Realität nicht entspricht, aber eines ist schon richtig, das Atom in seinem Aufbau spiegelt die kosmische Welt wider. Und ihre Gesetzmäßigkeiten, das heißt ihre geistigen Gesetzmäßigkeiten wieder im Kleinen. Und wobei da viel auch von den vergangenen planetarischen Entwicklungen drinnen steckt, aber das ist ein weites Gebiet. Also nicht nur unseres heutigen Kosmos, sondern vielmehr noch der vergangenen Kosmen, die der Erde vorangegangen sind und die da sozusagen als kleines Abbild drinnen leben in gewisser Weise. Also da steckt die ganze Vorgeschichte drin. Das wird man mal, man wird einmal auf die Dinge, die der Steiner da schildert, halt in seinen Bildern schildert, auf die wird man naturwissenschaftlich drauf kommen. Weil man wird erkennen, die, sozusagen die Vorgeschichte des Atoms, was da drinnen steckt. Dass das auf frühere Zustände verweist und diese Dinge. Also das heißt, wenn man sagt, materialistische Wissenschaft und hat mit dem Geist nichts zu tun. Ich meine, gerade die Physik ist heute von den äußeren Wissenschaften die allergeistigste.
Ja, es gibt viele Physiker, die irgendwie...
Ja. Und sie sind heute genau an dem Punkt dran. Genau an dem Punkt dran. Es sind nicht vielfach nur Zerrbilder und so, wir sind noch lange nicht dort beim eigentlichen Kern, aber man erkennt vieles. Also man geht ja so weit, dass schon ziemlich klar ist, also die Atome, also Materie im klassischen Sinn ist es nicht, im Sinne von irgendeiner dinglich-räumlichen Erscheinung. Aber Energie ist auch noch nicht das Richtige, sondern eigentlich ist es, sagt man heute, Information. Aber eben anders, als man sonst da denken, als da drin ist, weil da brauche ich immer einen materiellen Träger. Nein, die Materie selber ist eigentlich Information. Das heißt, nicht Information wird von Materie getragen, sondern es ist eigentlich umgekehrt. Die Materie wird sozusagen von der Energie und die wieder von der Information getragen. Das heißt, man kommt da in einen geistigen oder wieder geistigen Bereich hinein, sagen wir es einmal so, weil eben gerade so wie die irdische Welt erscheint, halt sehr stark diese arimanischen Kräfte drinnen wirken. Also das hat man immer drinnen, dieses arimanische Element, aber das muss man auch kennenlernen. Das ist ganz deutlich die Aufgabe des Rosenkreuzertums. Das werden wir dann in späteren Vorträgen kennenlernen, wenn wir uns gerade mit der kümischen Hochzeit des Christian Rosenkreuz befassen. Da geht es eben gerade darum, den Zusammenhang zwischen den sozusagen guten und bösen Kräften kennenzulernen. Und beides in ihrem Zusammenspiel zu erkennen, dass beides notwendig ist für die menschliche Entwicklung, das heißt sprich für die Erdentwicklung notwendig ist, und dass die Entwicklung nur dadurch erfolgen kann, dass der Mensch in Wahrheit mit seinem Ich diese Kräfte ins richtige Gleichgewicht bringt. Dadurch entsteht diese neue Qualität, die dann in die Zukunft hineinführt. Und der Christian Rosenkreuz ist jetzt vor allem eben dadurch prädestiniert, dass er als diese Inkarnation als Hiram früher einmal hinter sich hatte und dadurch, also schon eine sehr starke Vertrautheit mit diesen unteren Kräften mitbringt. Also ganz, ganz starke Kräfte. Das geht. Hallo. Das geht. Hast du das auch schon? Ja. Also das geht beim Christian Rosenkreuz also schon also bis in die atlantische Zeit zurück letztlich. Ja, obwohl Rudolf Steiner keine konkreten Angaben über diese atlantischen Inkarnationen macht, ist auch schwer, also, weil historisch ist da sowieso nichts überliefert, kein Name auch von atlantischen Menschen. Aber er war auf jeden Fall schon dort tätig und kannte also den Umgang mit den ätherischen Kräften auf jeden Fall auch, die eben auch bis zu einem gewissen Grad aber der Erdensphäre zuzurechnen sind. Also gerade mit diesen erdnahen ätherischen Kräften, die ja dann aber andererseits gerade in der Atlantis unheimlich missbraucht wurden, in den Dienst des Egoismus gestellt wurden und den Untergang der Atlantis herbeigeführt haben. Ich will nicht sagen, dass das der Christian Rosenkreuz herbeigeführt hat. Ich meine, der ist sicher in richtiger Weise mit diesen Kräften umgegangen. Aber da hat man nämlich schon einen Bereich, wo man an Kräfte kommt, die also ohne weiteres die ganze Erde umgestalten. Und hatte aber dann eben dieser Christian Rosenkreuz zur Zeitenwende, wir haben das schon öfters besprochen, diese Inkarnation als Lazarus, als dieser Lazarus, der vom Christus erweckt wird. Und eigentlich ist diese Erweckung des Lazarus eine Einweihung, die stattfindet. Wobei er aber, dieser Lazarus, eben aus eigenem, also nicht eben durch den Christus in diesen Zustand versetzt wird, sondern aus eigenem in diesen Zustand verfällt, sagen wir es einmal so. Man darf sich nicht jetzt vorstellen, so jetzt verfalle ich in den Todeszustand, so ist es nicht, aber durch die Entwicklung, die er in der Begegnung, in der oftmaligen Begegnung mit dem Christus durchgemacht hat, ist er in diesen Zustand einfach verfallen und wurde dann erweckt durch den Christus. Das heißt, es ist die erste, allererste wirkliche christliche Einweihung dadurch, durch den Christus selber, die er durchmacht jetzt. Und das gibt natürlich jetzt diesem eigentlich Kainz-Sprössling eine ganz andere Wendung auch. Aber die Verwandtschaft ist ja auch insofern da, als der Christus ja der ist, der von der Sonne zur Erde abgestiegen ist und sich da inkarniert hat. Also, und sozusagen jetzt diesem Lazarus, diesem erweckten Lazarus, ja eigentlich diese ganzen Kräfte mitbringt und schauen lässt. Und das beginnt sich zu verbinden mit den Kräften, die er aus seiner bisherigen Entwicklung mitbringt. Und dazu, und warum er überhaupt dann nach der Erweckung in Wahrheit den eingeweihten Namen Johannes trägt und in Wahrheit der Verfasser auch des Johannes-Evangeliums ist, als solcher wird er ja nie genannt im Johannes-Evangelium, es wird immer genannt der Schüler, den der Herr lieb hatte. Aber in Wahrheit ist das der erweckte Lazarus, ja. Das ist also Lazarus Johannes. Mit den Johannesen ist das ein bisschen unübersichtlich im Neuen Testament sozusagen, weil es gibt eigentlich drei Johannese. Warum trägt er den eingeweihten Namen Johannes statt den Namen Lazarus? Er trägt den eingeweihten Namen Johannes, weil zugleich mit dieser Erweckung durch den Christus zugleich eine unheimlich enge Beziehung mit dem zu diesem Zeitpunkt bereits verstorbenen Johannes dem Täufer stattfindet, die so innig ist, dass sie praktisch wie eine Wesenheit wirken. Der Johannes der Täufer eben sozusagen von oben und der Lazarus Johannes von unten. Das passiert auch nicht ganz zufällig, weil dieser Johannes der Täufer schon zuvor, nach seiner Enthauptung, man könnte sagen, der Gruppengeist der 12 Apostel war. Daher ist dann ab dem Zeitpunkt, als der Johannes der Täufer enthauptet wird, als er also hinübergegangen ist, ist den 12 Aposteln eine ganz andere Wirkensmächtigkeit verliehen, als sie vorher hatten, weil jetzt diese inspirierende Kraft da ist. Die engt sich dann aber ein auf den Kreis von drei Aposteln, die dem Christus besonders nahe stehen. Das ist der Petrus, Johannes und Jakobus. Aber welcher Johannes? Welcher Johannes? Also der Johannes der Täufer ist natürlich nicht. Der erweckte Lazarus Johannes ist es aber auch noch nicht, weil der ist zu dem Zeitpunkt noch nicht erweckt. Sondern es ist der Johannes Zebedäus, der Bruder des Jakobus. Die zwei hießen die Donnersöhne. weil die also mit unheimlichem Feuereifer gewirkt haben für den Christus. Und dieser Johannes Zebedäus nimmt sozusagen vorerst einmal den Platz ein, den dann der erweckte Lazarus Johannes zum Schluss einnimmt. Also ganz im Schluss, zum Schluss ist eben, wenn auch in den anderen Evangelien vom Johannes die Rede ist, dann ist es der erweckte Lazarus Johannes. Es ist eine ziemlich komplizierte Geschichte, die ganze Sache.
Und gibt es ja noch eine Inkarnation bis zum Christentum?
Ja, gibt es noch. Es gibt also diese mittelalterliche Inkarnation, die zusammenhängt mit der Sage von Flor und Blanche Flor. Die spielt im 8. Jahrhundert ungefähr. Ist eine sehr bildhafte Schilderung, ist sicher nicht direkt zu nehmen als äußeres historisches Ereignis, das sich genauso abgespielt hat, wobei Elemente davon sicher auch einen historischen Charakter haben. Also im Kurzen geht es darum, Flor wird geboren als Sohn des spanischen Herrschers. Nur der spanische Herrscher zur damaligen Zeit ist natürlich ein muslimischer Herrscher, weil Spanien damals ja unter muslimischer Herrschaft ist, ganz Spanien, es ist Al-Andalus, das Große. Und er kämpft eigentlich gegen die Christen, die namentlich im Nordbereich oder so. Nämlich der Vater tut das, der Flor selber nicht, aber der Vater tut das. Während einer solchen Kampfhandlung, also Nordspanien, in der Gegend von Santiago de Compostela, das liegt also im Norden, oben ziemlich im Nordwesten eigentlich, in dem Landstrich, der heißt Galizien, nicht zu verwechseln mit unserem Galizien sozusagen, unserem KK Galizien, heißt aber auch so, da kämpft also dieser Vater mit seinen Truppen gegen die Christen, namentlich auch gegen die Pilger, die dorthin pilgern, also zu Santiago de Compostela, und wie es halt damals so ist, die werden umgebracht.
Die Christen.
Eben, weil er will sie dort wegkommen das ist halt einfach ein starker Geisteskampf, der da ist zwischen dem aufstrebenden Islam, der eigentlich einen sehr alten Impuls hereinbringt, der aber zu tun hat mit der Bändigung bis zu einem gewissen Grad der arimanischen Kräfte. Und sie zu benutzen als Gegengewicht gegen die luziferischen Kräfte, die natürlich im Orient auch unheimlich stark sind. Nämlich gerade das Arabertum, und das verbindet uns schon wieder mit Christian Rosenkranz ganz stark, weil er geht ja jetzt nach Saba auf die arabische Halbinsel, Jemen liegt ja ganz unten im Süden der arabischen Halbinsel. Das arabische Element ist ein sehr unheimlich interessantes Element. Weil es hat einerseits was unheimlich Luziferisches natürlich, wie die ganzen Orientalen, es hat aber auch was unheimlich stark Arimanisches und eine unheimlich starke arimanische Intelligenz, die aber inspiriert ist durch Ariman. Das heißt, die nicht so wie unsere heutige Verstandesseelen und eine Bewusstseinsseelenintelligenz so wirklich durch Eigendenken erworben ist, sondern die ist inspiriert. Und die ist unheimlich treffsicher. Das liegt also in den semitischen Völkern überhaupt stark drinnen. Auch im Judentum bis zu einem gewissen Grad liegt das drin. Da haben sehr viele Wissenschaftler, namentlich Naturwissenschaftler, kommen zum Beispiel aus dem jüdischen Bereich oder so. Ja, das sind ganz starke Verstand. Und die haben aber eben nicht nur das logisch denken können, sondern sie haben den, wie soll man sagen, Riecher dabei. Ja, die finden einfach viel schneller die Spur.
Oder die große Eifersucht in der ganzen Welt vorgerufen,
ja.
Dass die Juden überall die Ersten sind. Und die,
ja, sie haben die diese Anlage und die haben eigentlich die Araber auch und die haben sie ja in der Zeit, wo sie der Islam innerhalb kürzester Zeit ja entfaltet hat, über mal ganz Nordafrika und dann innerhalb von einem Jahrhundert praktisch Spanien erobert hat und sie dort breit macht und damit eigentlich die westliche Wissenschaft vorbereitet. Weil die haben sie schon im Grunde, von der ganzen Denkweise. Das empirische Forschen, verstandesmäßig einordnen. Und zwar so interessanterweise, dass da nichts Geistiges von oben reinspült. Sondern es sind ganz praktische, technische Erklärungen im Grunde. Das, namentlich in der Medizin und so, geht also bis Schule von Gandhi Shapur. Das spielt nämlich auch hinein, da kommt noch also der persische Einschlag, wo die Perser ja die Auseinandersetzung mit den turanischen Völkern hatten und die turanischen Völker haben auch einen starken arimanischen Einschlag, aber der wieder ganz anderer Ort ist. Interessant daher im Übrigen, dass dann ja dieser islamische Impuls sehr stark übergeht auf die turanischen Völker, später sprich auf die Turkvölker, auf die Türken, auf die Osmanen. Das ist ja eine ganz andere Richtung, aber die haben auch ein stark arimanisches Element drinnen. Aber viel weniger dieses intellektuelle Element als das immense Kraftelement, das drinnen ist. Die Araber sind eigentlich unheimlich feinsinnig. Auch. Also für das Sinnliche sehr aufmerksam, daher auch gute Beobachter und dazu werden die Gedanken inspiriert. Die ganze westliche Wissenschaft baut auf dem auf den Arabern eigentlich. Und was über Spanien dann hereingekommen ist, das ist das wesentliche Element. Und das zweite Element, aber das ist eben schon ein sekundäres, ist dann, was durch die Hochscholastik an feinem Denken entwickelt wurde, aber in Auseinandersetzung mit den mindestens ebenso schlagkräftigen arabischen Denkern. Da hat nur endlich einmal haben die Europäer so logisch denken gelernt, wie es die Araber schon längst konnten. Dadurch ist die Scholastik entstanden. Und das sind die Elemente, die dann mit der beginnenden Neuzeit die Wissenschaft prägen. Das geht über. Und daher hat die Theologie, aber gerade also was in dieses Vorwasser reinkommt, von Haus aus eine sehr materialistische Tendenz in Wahrheit. Sie sprechen schon immer von Gott. Aber das ist ein,
katholischen?
Ja. Das ist ein Punkt irgendwo da oben, aber der Rest ist im Grunde ein total materialistisches Denken, ein Verstandesdenken, das ist ganz da unten in Wahrheit.
Und leider auch Theologie studiert.
Ja, genau.
Ganz zu Recht,
oder? Ja, ganz zu Recht.
Zu Recht?
Ganz zu Recht. Ganz zu Recht. Also das. Wie gesagt, also die Araber waren da unheimlich feinsinnig in dem, also und wirklich ein sehr, sehr, sehr kultiviertes Volk. Unheimlich. Und für die damalige Zeit, die er herrschte, trotzdem in dem Spanischen Reich, war das eine gewisse Kulturblütezeit dort. Und es gab eine gewisse Gleichberechtigung zwischen den Muslimen und den Christen und den Juden. Ich meine, sie hatten natürlich nicht alle Privilegien, die Muslime hatten. Also heute wird man das immer nur als Diskriminierung bezeichnen, aber eigentlich konnten sie sich frei entfalten im Grunde und konnten auch ihre Religion pflegen, was bei den Christen nicht immer so war. Also die haben schon gern alle Heiden einmal niedergekämpft und wenn man denkt, zur gleichen Zeit, kurz danach, Karl der Große, wie der mit den Sachsen umgeht oder was, oder umgehen lässt, ich meine, das ist ein Blutrausch im Grunde. Die werden großteils ausgerottet einfach und gezwungen, das Christentum anzunehmen. Das hat natürlich auch politische Gründe und so weiter, aber Natürlich, die Araber haben auch genug Kriege geführt, das ist schon klar, aber sie haben auf jeden Fall eine sehr große Toleranz auch bewiesen. Das, die ist dann bei den im mehr osmanischen Bereich und so nicht mehr ganz so ausgeprägt, muss man auch dazu sagen. Weil da kommt eine andere Strömung, das ist eben nicht die arabische Strömung, sondern das ist diese Turkströmung, die reinkommt. Ja, also. Genau. Also der stammt also aus diesem Volkstum, Flor. Und sein Vater führt also diese Kriege unter den Pilgern, die damals dort unterwegs sind, ist auch ein ehemaliger Ritter, der mit seiner Tochter dorthin pilgert, weil der Mann der Tochter ist gefallen im Kampf und sie ist also tief verzweifelt und mit ihr pilgert er halt dorthin und der Vater wird eben auch im Kampf getötet jetzt und die Frau wird, die Tochter wird gefangen genommen und da sie eine sehr hübsche Person und so ist, beschließt der König, sie also seiner Gattin als Leibsklavin oder sowas zu schenken und wird also von der Gattin des Königs aufgenommen und wirklich eben auch fast gleichwertig behandelt, muss man dazu sagen. Diese Tochter ist also französischer Abstammung eigentlich, also sie lehrt der Königin dann Französisch und die zwei stecken jetzt eigentlich ununterbrochen beisammen im Grunde und verstehen sie prächtig und der König selber ist sowieso immer unterwegs bei seinen Kämpfen oder was auch immer. Und es stellt sich aber heraus, dass diese Tochter eben schwanger ist, noch von ihrem Mann, der bereits gefallen ist. Aber irgendwann zeigt sie das halt dann. Und es stellt sich noch dazu heraus, dass die Königin auch schwanger ist. Und schon von ihrem Mann auch. Also es passt eh alles. Und wie es halt so sein soll, die beiden Kinder werden am gleichen Tag zur gleichen Stunde geboren. Und wachsen eben von der ersten Minute praktisch an gemeinsam auf. Und eben die Königin hat eben den Flor, also den Buben, und die Christin hat die Blanche Flor. Und die sind also von klein auf immer miteinander und spielen miteinander und dann soll der Flor eben Unterricht nehmen, halt zur Schule sozusagen gehen, wie sie das gehört. Und er geht aber nur, wenn die Blanche Flor auch mitgehen darf. Also eigentlich eine völlige Undenkbarkeit zur damaligen Zeit. Aber gut, die Königin bekniet halt den König. Ja, also dann lasst er das halt zu. Weil er sieht, dass die zwei unzertrennlich sind und sie sind auch so wunderschön anzusehen. Also der ganze Hof ist verliebt in die beiden. Und nur mit der Zeit wird es dem König halt immer problematischer, weil er will ja schließlich, dass der Flor eine gute Partie macht, die nach seinem Sinn ist und nicht der jetzt die Tochter einer Sklavin im Grunde heiratet. Das ist nicht sehr Ding. Also jetzt versucht er den Flor mal fortzuschicken, ja, also die Schule da wird geschlossen und er muss weiter weg. Und damit die Blanche Flor nicht mit kann, muss die Mutter ihre Mutter vortäuschen, dass sie schwer krank ist und sie muss sie pflegen. Und dann also wird er vorausgeschickt. Nach zwei Wochen hält das eh schon kaum mehr aus und wann kommt sie endlich? Und vor lauter Ungeduld reist er halt wieder zurück nach Hause und der Vater ahnt das schon, was soll er jetzt tun? Man muss die Blanche Flor muss weggeschickt werden. Also er will sie umbringen, nicht sogar. Nein, sie muss getötet werden, weil sonst ist da kein Ende, das geht nicht. Und die Gattin, die Königin, sagt ihm halt, nein, das kannst du nicht machen, lass dir was anderes einfallen, verkauf sie irgendwo in ein fernes Land, aber bitte töte sie nicht, das geht nicht. Und von mir aus erwischt man zum Schein ein Grabmal und sagen halt, sie ist gestorben. Und naja, so wird es auch gemacht. Es wird ein prächtiges Grabmal errichtet und vorher ist schon die Blanche Flur also an Kaufleute übergeben worden und in den Orient gebracht worden. Bis letztlich nach Bagdad irgendwo. Und dort ist sie verkauft worden an den Admiral von Bagdad. Den Admiral. Admiral war gerne ein Titel, den zwar nicht sich die Araber selber gegeben haben, aber der ihnen gegeben wurde von außen, weil sie gefürchtet waren auch als Seeräuber.
Ich wollte gerade sagen, Admiral
ist von der Seefahrt, ja. Und am gefürchtetsten waren diese muslimischen Herrscher auf See. Weil das waren einfach Seeräuber, die haben jedes Schiff, das haben sie gekapert und die waren auch geschickte Seeleute und Ding. Also wird es an diesen Admiral verkauft, der ist also der Herr von Bagdad. Naja, und in der Zwischenzeit kommt der Flora nach Hause, kriegt die Nachricht, dass sie also tot ist und will sich selber das Leben nehmen. Also ohne seine Blanche Flor will er nicht weiterleben. Und der Königin, also seiner Mutter, gelingt es gerade, ihn noch aufzuhalten, dass er sie mit dem goldenen Griffel erdolcht, nämlich dem ihm vor der Abreise noch die Blanche Flor übergeben hat. Also sie haben die Griffel ausgetauscht eigentlich. Naja, dann wird ihm halt eröffnet, nein, also die Wahrheit eröffnet, sie ist nicht wirklich tot und naja, dann gibt es kein Halten mehr, also auf nach Bagdad, wobei das zu dem Zeitpunkt noch niemand genau weiß, wo die wirklich hingekommen ist, weil man weiß nur, sie ist halt in den Orient gebracht worden. Und der Vater sieht letztendlich auch ein, also er muss ihn unterstützen und gibt ihm halt Männer mit und Schätze und so weiter und lässt ihn ziehen, dass er es wieder findet. Also es ist nichts zu machen. Naja, langer Rede, kurzer Sinn, noch für Abenteuer, kommt er wirklich nach Bagdad. Es gelingt ihm, sich in diesen Jungfrauenturm zu schleichen, wo halt die Blanche Flor auch gefangen ist oder gefangen in einem prächtigen Räume sind das natürlich. Und der Admiral ist auch so von ihr fasziniert, dass er sie zur Frau nehmen will. Ja. Wobei er die komische Angewohnheit hat, Frauen immer nur für ein Jahr zu haben. Und dann, damit es nach ihm kein anderer haben kann, werden sie umgebracht. Oh. Ja, also das ist so auch. Aber die Blanche Flur ist so schön, dass er sogar irgendwie im Hinterkopf hat, dass er bei ihr vielleicht bleiben könnte. Jedenfalls, durch eine List gelingt es dem Flor, sich dort einzuschleichen und wirklich bis in die Kemenate der Blanche Flur zu kommen und die hat dann noch eine Freundin, also die über die beiden wacht irgendwo, dass sie auch nicht entdeckt werden und dass die jetzt wirklich Tag und Nacht miteinander reden können und nur das Blöde ist halt, der Admiral vermisst die Blanche Flur, die soll nämlich täglich gemeinsam mit ihrer Freundin täglich das Frühstück bringen und vor allem die Waschschüssel dann, das Wasser zum Waschen nach dem Frühstück, weil er sie jeden Tag sehen will. Und nur eines Morgens halt verschlaft die Blanche Flur vollkommen, weil sie die ganze Nacht halt quatscht mit dem Flor. Und die Freundin versucht sie zu wecken, sie sagt, ja, ich ziehe mich geschwind an und ich komme nach. Also damit wenigstens du rechtzeitig dort bist, ich komme nach. Und schlaft aber wieder ein. Naja, sagst du, ja, also sie ist todmüde und sagt es dem Admiral, weil sie hat die ganze Nacht für ihn gebetet. Na gut, das kann man durchgehen lassen. Am nächsten Tag passiert das Ganze aber wieder, jetzt wird es langsam verdächtig. Naja, und schlussendlich werden also die beiden entdeckt und natürlich rast er vor Zorn, das ist eh klar. Also zuerst hat er einen Bedienten hingeschickt, der findet die zwei wirklich gemeinsam im Bett liegen, aber einfach ganz friedlich nebeneinander liegend, ganz unschuldig. Und der ist von den beiden auch so so entzückt, dass er sich nicht einmal ausgedauert, sie aufzuwecken. Und so berichtet er das dem Admiral. Na gut, der ist trotzdem noch immer ziemlich zornig und wie sie natürlich hinrichten lassen. Aber gut, der ganze Gerichtshof soll also entscheiden, weil es ist noch dazu, es steht nämlich der Tag der neuen Hochzeit ziemlich knapp bevor und da werden immer alle Würdenträger des Staates und der Stadt und so weiter, wer befehligt noch über andere Königreiche, die sind alle versammelt dort und die sollen also Rat sprechen. Naja, und die sind letztlich auch alle so entzückt von den beiden. Also schlussendlich, um es kurz zu machen, kommen die nicht nur mit dem Leben davon, sondern er gestattet auch, dass die zwei zusammenkommen und ja. er nimmt halt die Freundin von der Dinge und verspricht sozusagen, die fürs ganze Leben zu nehmen. Also die Geschichte geht gut aus und der Flor kehrt dann eben mit seiner Blanche-Flur zurück noch in sein Königreich. Der Vater ist inzwischen gestorben, wie die Nachricht kommt, und er übernimmt das Königreich. Ja. Und mittlerweile ist der Flor natürlich auch zum Christentum bekehrt worden und hat das angenommen. Und ganz ja, Spanien wird dann christlich.
Hat sie auch nichts mitgebracht.
Er braucht es trotzdem. Er braucht das Element. Und das, nämlich das Interessante ist, wenn er ja jetzt in dieser Inkarnation, da gibt es dann nur die Inkarnation im 13. Jahrhundert. Gibt es noch eine dazwischen ja. dann. Da stirbt er relativ jung, hat aber ganz starke Einweihung zu dem Zeitpunkt, wo er mit der ganzen Weisheit, also die bis jetzt sozusagen angesammelt wird, auch durch 12 Eingeweihte.
Was hast du schon mal erzählt?
Habe ich schon mal erzählt, aber die Christine, genau. Ich kann es eh nur kurz. Ja. Also wo er dieses ganze Wissen aufnimmt, wo er als sehr schwächlicher junger Mann geboren ist, körperlich schwächlich, eben damit dieses Wissen, aber was er da mitnimmt, bis ins Physische hinein ganz stark wirkt. Das ist ganz wesentlich, weil einfach so eine robuste Natur, die stößt das zurück. Also das geht bei ihm sozusagen durch und durch. Und der Ätherleib ist aber, wird sehr, sehr stark gekräftigt trotz allem. Und im Übrigen, dieser Ätherleib aus dieser Inkarnation bleibt vollständig erhalten und er nimmt ihn sozusagen in die nächste Inkarnation mit.
Als Christian
Rosen. Und er heißt in dieser vorhergehende Inkarnation im 13. Jahrhundert auch schon Christian Rosenkreuz, aber ist nicht in der Öffentlichkeit tätig sozusagen. Also ist eben ganz in dieser eingeweihten Schar, dort wird er schon auch von in relativ jungen Jahren erzogen und kommt aus dem Kreis eigentlich gar nicht heraus.
Und dieser Flor, der hat ein ganz normales Leben da.
Ja, da wird, ja, also es heißt, und sie leben, ich glaube, 100 Jahre oder so, also sie werden sehr alt und sie sterben auch am gleichen Tag zur gleichen Stunde.
Jetzt eine Frage dazu, das klingt alles so blumig, dass ich mich frage, ob das nicht auch ein bisschen legendenhaft
ist. Ja, ist es.
Verklärte Geschichte, da war ich noch nicht da.
Ja.
Verklärte Geschichte
ein bisschen. Die Geschichte von Flor und Blanche Flor, ja, das ist legendenhaft, das ist eine Imagination, die dahinter steckt.
Er hat gelebt.
Und hat sowas er hat gelebt, es wird nämlich interessanterweise, werden Flor und Blanche Flor auch mit den Großeltern von Karl dem Großen in Verbindung gebracht. Jetzt historisch gesehen sind das aber ganz andere. Das ist der Heribert de Charon und die Bertrada, die Jüngere, die haben mit denen nicht wirklich viel zu tun, vielleicht aber geistig gesehen doch. Also das ist die geistige Seite davon. Schwer zu sagen. Also die Geschichte ist mit Sicherheit imaginatives Bild in wesentlichen Zügen. Ich meine, es spielt aber wahrscheinlich diese Reise in den Orient schon auch im äußeren Leben eine Rolle. Die ist ganz wichtig. Also immer wieder diese Verbindung in den Orient hinüber, immer wieder diese Verbindung namentlich zu Sabra hinüber. Das wird zwar da nicht so angedeutet, kommt da beim Flor nicht vor, aber jedenfalls auch in diesen in diesen orientalischen Raum, in dem Fall mehr halt, halt ins Zweistromland hinein. Und da ist mehr der persische Einfluss schon da.
Ich meine, ich möchte die Geschichte nicht aufhalten, aber es fällt mir auf, wieso wird der immer als Mann inkarniert?
Ja, das ist richtig. Es könnte jetzt natürlich sein, dass
nein,
das dazwischen
eine Erklärung dafür, oder ist
es? Nein, es gibt keine Erklärung dafür.
Naja, die Maria gibt eine Erklärung dem Ariman. Im zweiten Drama.
Ja.
Oder?
Ja.
Dass
ja.
es nicht abwechseln muss, sondern das ist
schon.
Kennst du die Szene, ne?
Ja,
genau.
Weiß,
ja, ja. Wo sie sagen, Männer wieder als Männer geboren werden, wenn es Übergangszeiten sind.
Ist,
ja.
Ist es so eine Ausnahme?
Es ja. ist so. Trotzdem ist es auch da in der Regel so. Es gibt normalerweise nicht mehr als 7 gleichgeschlechtliche Inkarnationen in Folge. Das ist das Maximum.
Ach so.
Aber so viel sind sie ja da noch nicht. Wenn man nachzählt. Außerdem kann durchaus sein, dass es dazwischen weibliche Inkarnationen gibt, so, über die man nichts weiß, also über die Rudolf Steiner nichts sagt.
Knapp, ne?
Es wird knapp natürlich. Ja. Nur so Eingeweihte wie Christian Rosenkreuz überhaupt dann seit er als unter dem Namen Christian Rosenkreuz unterwegs ist sozusagen, inkarniert sich praktisch in jedem Jahrhundert. Und zwischen den Inkarnationen sind ganz kurze Zeiten. Also er ist einer dieser Eingeweihten, die ganz eben typischer Rosenkreuzer Eingeweihter, der ganz seine Aufgabe da hat.
Ja.
Hier die Erde umwandeln. Und steht da im Übrigen in einer engen Beziehung dann zum Buddha, der die genau gegenteilige Aufgabe hat. Das ist nur so ein Nebensatz jetzt. Das will ich jetzt nicht auch noch ausschweifen, weil das ist weit. Aber der hat die genau gegenteilige, weil der hatte schon. Ja. Genau.
Er hat es auf den Mars geschickt. Ne?
Genau. Aber das ist 1604, also als die kümmische Hochzeit in der ersten Fassung niedergeschrieben wird. Das ist natürlich auch nicht zufällig.
Was ist da?
Na, 1604 ist diese Mission des Buddha auf dem Mars, wenn man das so nennen will.
Ach so.
Also die Verwandlung der Marskräfte, die geistige Verwandlung der Marskräfte, um die geht's.
Aber dann ganz.
Dass sie von den kriegerischen Kräften in andere Kräfte verwandelt werden.
Ah, ja.
Also in, wie soll man sagen, viel vergeistigtere Willenskräfte.
Aber das war
also das heißt so, dass eigentlich da ein Impuls hereinkommt, wo man ab dem Zeitpunkt nicht mehr sagen können sollte, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Zumindest nicht im äußeren Sinn. Nur, das dauert natürlich eine lange Zeit, bis das sich auswirkt, der Impuls. Aber jetzt jedes Mal, wenn der Mensch nach dem Tod durch diese Marssphäre durchgeht, im Aufstieg, im Niederstieg, nimmt er andere Kräfte von dort mit, als es vor diesem Jahr 1604 der Fall war. Und das heißt, er nimmt sozusagen vergeistigte kämpferische Kräfte mit. Und kann sich dadurch mehr für einen Geisteskampf rüsten, als diesen Geisteskampf im äußeren Surrogat des äußeren Krieges darzuleben. Im Grunde steckt dahinter auch ein Geisteskampf in Wahrheit. Nur halt mit einem hohen Blutzoll verbunden. Und es scheint so, dass die Menschheit bis dato Dinge anders nicht lernen konnte. Weil dahinter steckt immer ein geistiger Kampf in Wahrheit. Die politische Oberfläche, selbst die Geheimdiplomatie und die ganzen Vernetzungen da im Hintergrund, das ist alles nur die Oberfläche. Dahinter steht eine ganz reale geistige Auseinandersetzung. Da gibt es eben verschiedene Völker und verschiedene Dinge, die verschiedene geistige Impulse repräsentieren, und es muss in der Menschheit sozusagen herausgebracht werden, wie viel Anteil soll jede dieser Kräfte an der Entwicklung haben. Es ist halt bis dato immer noch sehr stark, dass jeder Impuls glaubt, er muss alles machen. Und das ist eigentlich falsch. Und ist nämlich in dem Moment falsch, wo es geht, das Augenmerk auf die Entwicklung der ganzen Menschheit zu richten. damit sich die ganze Menschheit entwickeln kann, mussten schon einzelne Völker zum Beispiel und so weiter entstehen, die ihre eigenen Impulse haben, die vielleicht mit den anderen Impulsen im Gegensatz stehen und die sich gerade entwickeln jetzt im Kampf gegeneinander. Im eigentlich geistigen Kampf, der aber in der Regel dann auch zum äußeren Kampf geführt hat. Heute ist eigentlich ein ganz anderer Impuls, müsste da sein. Also man müsste langsam von diesen Einseitigkeiten wegkommen und man müsste die anderen Dinge integrieren. Also das, was zum Beispiel der Steiner mit den 12 Weltanschauungen und so weiter hat, das ist, aber das sind wir so am, einmal, dass wir eine Idee davon haben, dass das vielleicht sein sollte, aber wir sind noch lange nicht dort. Weil dazu muss jeder in sich, also die Fähigkeit haben, den ganzen Kreis durchgehen zu können. Und zu sagen, gut, meine Aufgabe ist in dem Bereich, aber ich sehe die anderen Dinge als genauso nicht nur berechtigt, sondern notwendig an. Und das ist schwierig, weil da oft wirklich echte Widersprüche sind. Aber wir müssen über das total hinwegkommen, was im Mittelalter eben noch ganz stark war und was ja im Drama, im zweiten Drama, der Johannes Thomasius so schön ausspricht, in der Begegnung mit dem Mönch da steht Gedanke gegen Gedanke. Und da gibt es keinen Kompromiss. Den gibt es einfach zu der Zeit nicht. Das ist nicht möglich. Auch in der Scholastik gibt es keinen Weg zu finden, wie das Christentum mit dem Islam irgendwo auf einen gemeinsamen Punkt kommen könnte. Das ist, gibt schon heute auch noch nicht, aber da steht Gedanke. Ja, gegen Gedanke. Und da, das ist nicht möglich. Ich kann nur entweder oder. Eine andere Möglichkeit gibt es zu der Zeit nicht. Und das wirkt halt noch ziemlich viel nach. Und aber von jetzt ab in die Zukunft ist das eigentlich das Grundgebot, dass man sich so weit in den anderen Standpunkt versetzen kann, dass man sagt, du hast vollkommen recht, für deine Aufgabe aus dem Impuls heraus zu handeln. Verstehe aber bitte auch, dass meine Aufgabe als Ergänzung da ist und aus einer ganz anderen Richtung kommt. Und beides oder letztlich alle 12 sind notwendig, um die Menschheit weiterzubringen. Also das ist die ferne Perspektive irgendwo einmal. Und das heißt, da müssen wir noch sehr viel Verständnis entwickeln. Weil das muss ganz tief sitzen. Ich meine, der Punkt ist ja, zur damaligen Zeit, also im Mittelalter, ist das ja wirklich so, wenn da Gedanke gegen Gedanke steht, das ist wirklich absolut existenziell. Wenn er den Gedanken aufgeben würde, würde er sich selbst aufgeben.
Ja, das sagt er.
Das Ende. Es geht nicht. Ja, es geht nicht. Es geht nicht. Ich meine, heute haben wir so eine eigenartige Mischung. Es gibt einerseits schon natürlich noch die ganz pornierten Gedanke gegen Gedanke und es gibt aber andererseits auch dieses, ja, ist eh wurscht, alles ist möglich. Wo man in Wahrheit aber dann nicht mehr der Wahrheit verpflichtet ist. Sondern sozusagen eine Toleranz, die da ist, die eigentlich auch Toleranz für die Unwahrheit ist. Weil trotzdem, es sind 12 Standpunkte und die schauen aber alle auf ein gemeinsames Zentrum. Und sie sehen es nur aus verschiedenen Perspektiven. Und wenn sie dieses Zentrum aus ihrer Perspektive richtig sehen, ist es einmal Wahrheit, zumindest eine Teilwahrheit. Und wenn ich um alles herumgehe, alle 12 Perspektiven einnehmen kann, habe ich halt die volle Wahrheit. Ich kann aber auch nicht richtig auf das Zentrum schauen, sondern irgendwo anders hinschwärmeln. Und das ist bei vielen Dingen, die heute der Fall ist, kommt es vor, dass eben mit der Wahrheit nicht so genau genommen wird. Also im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich noch am wenigsten, aber ob darüber hinaus wird es meistens schon sehr schwammig. Da sind in Wahrheit sehr viele persönliche Vorlieben, persönliche Interessen, die den Menschen oft nicht bewusst sind, die eine Rolle spielen. Und die das Ganze färben. Oder sogar bewusst egoistische Impulse, wo es einfach nicht darum geht, ich will was für mich rausholen. Und ob das so wahr ist oder nicht, ist mir wurscht, solange es meinen Zwecken dient. Unsere ganze Medienwelt heute neigt überhaupt dazu, immer mehr Illusionen zu erzeugen. Ich meine, das Ganze, was wir über die Medien kriegen, gibt ja in Wahrheit überhaupt ein völlig illusionäres Bild über die Zustände in der Welt. In Wahrheit ist man sozusagen überall dabei und hat alles gesehen. Und das Bild, selbst wenn das Bild wirklich eine Aufnahme von dort ist, aber der Zusammenhang stimmt meistens überhaupt nicht in Wahrheit. Und was es bedeutet, ich meine, da gibt es, ich weiß nicht, ob ihr den jemals gesehen habt, da gibt es einen wirklich großartigen, aber unheimlich bösen Film mit Robert De Niro, das heißt Wag the Dog. Ja, der wird dann nicht übersetzt, der Titel, das heißt so viel Wedle den Hund mit dem Schwanz. Also genau. Und da geht's genau darum. Also der Robert De Niro spielt da den Oberzampano, der jetzt für den amerikanischen Präsidenten nur über die Medien, damit der seine Punkte bei der Wahl kriegt, halt einen halberten Krieg inszeniert, der sich irgendwo abspielt in der Welt, der aber gar nicht stattfindet. Den gibt's gar nicht. Also es ist köstlich. Mit Aber es stimmt, also das Bild, das man da sieht, das hat mit der Wahrheit praktisch nichts zu tun. Also man glaubt, man ist halt so gut informiert, so desinformiert über die eigentlichen Hintergründe, war man noch nicht. Weil nur, dass ein paar Bilder vielleicht aus der Wirklichkeit stammen, und da weiß man auch nie von wann und wo, weil es ist ja oft was wirklich passiert. Das sind oft Aufnahmen, Archivaufnahmen von woanders, weil die besser ist, spielt man die ein. Das ist schlimm. Also.
Täuschung,
ja. Täuschung rundherum.
Aber du sagst, wie der Beste im Rosenkreuz?
Ja.
Oder bist du mit dem Thema jetzt noch nicht fertig?
Nein.
Aber etwas zu dem
Xaver
noch. Wie der Christian Rosenkreuz zum Xaver kommt, erkennen die dann, und in diesem Tempel ist,
Sie erkennen ihn, sie begrüßen ihn mit seinem Namen, sie wissen, dass er kommt. Sie wissen, dass er kommt. Es sind nämlich auch in Wahrheit niemand anderer als die 12, die ihn in der vorigen Inkarnation eingeweiht haben. Eingeweiht haben, ja, kann man im doppelten Sinn sagen, weil bei dieser Inkarnation im 13. Jahrhundert, also mit den 12, war es so, die 12 geben ihm sozusagen ihr ganzes geistiges Wissen, das er aufnimmt, dann verfällt er in einen todesartigen Zustand, schon wieder einmal, aus dem er aber selber erwacht jetzt, das ist das Neue. Also er erwacht selber daraus und jetzt erzählt er ihnen die ganze Geschichte, sozusagen. Und in einer völlig verwandelten Weise, so dass denen die Augen übergehen. Dass sie also die Zusammenhänge, die er ihnen schildern kann, haben die noch nie gesehen. Also sie werden selber dadurch auf eine ganz andere Ebene gehoben. Und im Grunde holt er sich jetzt dieses Wissen wieder zurück, weil das ist ja trotzdem auch so, selbst der Eingeweihte hat nicht jetzt einfach, nimmt das Wissen nicht so einfach mit, dass er sagt, ich bin in der nächsten Inkarnation, weiß eh, damals war ich dort und dort war ich Schnipp, ich weiß eh alles. Also, das ist weg. Er fängt genauso wie jeder andere von Null an im Grunde. Ich meine, er kommt natürlich durch seine Fähigkeiten schneller dazu, sich die Dinge wieder zu holen. Aber um sozusagen wieder an das Niveau von der letzten Inkarnation anzuschließen, muss er jetzt nach Damkar gehen. Damkar, im Übrigen, wenn man es Hebräisch liest, hieße das Blut des Lammes. Lamm ist Christus irgendwo. Also das sind auch nicht einfach jetzt muslimische Brüder dort. Einfach. Ja, das ist ja was anderes.
Ja.
Sie sind auch sicher nicht Kirchenchristen, das sicher auch nicht.
Ja.
Sondern die stehen halt drüber über dem irgendwo.
Ja, Aber es sind Eingeweihte.
Es sind Eingeweihte und es sind dieselben 12, die ihn in der vorigen Inkarnation eingeweiht haben, denen er dieses Wissen in verwandelter Form zurückgeschenkt hat, und jetzt holt er sich den Impuls von denen wieder. Und zwar geht es vor allem um das Naturwissen, also um das Geistige, das in der ganzen Natur waltet. Um das geht es. Um das, was dann genannt wird, das Buch M oder Liber Mundi, das Buch der Welt. Und zwar wirklich der äußeren Welt zunächst einmal. Natürlich bis zu den kosmischen Sphären hinauf, was da an geistigen Kräften drinnen waltet. Das holt er sich und lernt daneben auch also Mathematik und diese Dinge, also alles, das ganze Wissen eben auch, das im Orient noch dazugekommen ist in der Zwischenzeit, also auch dieses praktische Wissen und diese praktischen Fähigkeiten, das eignet er sich alles an, geht dann weiter nach Ägypten, wird nicht weiter geschildert, wie, aber offensichtlich holt er sich dort auch noch irgendwelche,
ist nicht weit,
fährt dann mit dem Schiff weiter nach Fes, also Marokko, dort erfährt er auch noch einiges an Naturwissen, namentlich über Tiere und Pflanzen.
Und da gibt es überall so Eingeweihten?
Gibt es überall so, genau.
So was?
So Eingeweihten Schulen. Ja.
Schulen?
Ja.
Eingeweihten Schulen.
Ja, genau. Die große ist die eben in Damkar, also da in Sabah, aber es gibt eben noch andere, also wo sie noch Dinge holt, also namentlich auch bezüglich Heilkunde, und also das spielt auch eine ganz, ganz große Rolle, weil das wird dann die große Aufgabe der Rosenkreuzer sein, eben auch als Kranke zu heilen. Mit dem eigentlich ziehen sie dann durch die Welt, also sie gehen dann zunächst einmal nicht mit ihrer Lehre hausieren, sondern sie gehen Kranke heilen. Das ist es, und schauen in der Zwischenzeit, überprüfen sozusagen ihre Lehren, ob das eh alles stimmt und funktioniert. Aber das ist schon ein Vorgriff. Also er studiert vor allem auch Medizin, eben Mathematik, lernt durchaus mit den technischen Instrumenten, die es halt damals gab, auch zur Sternenbeobachtung und weiß Gott was, mit diesen Dingen umzugehen. Und möchte dann also dieses Wissen eben nach Europa tragen. Geht also nach Spanien zunächst, also von Marokko aus ist ja nur ein Hupfer darüber. Also es ist schon wieder, es geht im Kreis der ganze, also da sprechen schon sehr viele Dinge dafür, das hat System, die ganze Sache. Und findet zwar vielleicht noch gerade unten in Spanien, bei den Arabern, die ja noch immer unten sitzen, irgendwo, werden ja erst sehr spät von dort vertrieben, ist ja erst 1492, dass unten Granada abbefeuert wird, sozusagen, oder die...
Da gibt es ja diese tollen maurischen Bauten.
Ja, genau. Also bei denen jedenfalls... Es steht zwar nirgends, aber ich bin mir sicher, dass er dort mehr Verständnis gefunden hat als bei den christlichen Spaniern. Denen ist das alles zu neu, was er da hat. Weil vor allem, was er mitbringt insgeheim, ist, es geht um eine soziale Neuordnung ganz Europas. Das ist so die große Idee, die er mitbringt. Eine generale Reformation von ganz Europa. Politisch, religiös, alles. Und na klar, dass da kein Verständnis gefunden wird, auch in seiner Heimat dann nicht. Er kehrt also dann nach Deutschland zurück.
In Spanien
natürlich überhaupt nicht, das ist ganz klar. In Deutschland, ne, es ist schon jetzt... Luther war schon, und das ist schon die Zeit der Reformation. Also es ist eh viel in Bewegung, aber natürlich schon wieder sehr viel Dogmatik von allen Seiten. Und die befetzt sie und wird natürlich auch viel ausgenützt für politische Zwecke oder für ganz persönliche Zwecke, wie auch immer. Die religiösen Streitigkeiten haben immer auch machtpolitische und finanztechnische Hintergründe. Das kann man bis in die Theologie verfolgen. Die ganze Theologie ist eine Folge von Machtentscheidungen. Und dem es gelingt, die Macht zu erringen, dessen Theologie geht halt dann weiter. Und er hat seine Theologie, um den anderen auszuhebeln. Also wird der verdampft und verketzert und ausgeschlossen.
Entschuldigung, in Spanien war das die Zeit der Inquisition.
Da blüht schon die Zeit der Inquisition. Das ist so. So
Beinwort.
Wir sind also schon im 15. Jahrhundert. Ja, ja. Da geht es schon heftig zu. Weil die fängt so im Spätmittelalter eigentlich erst so richtig an. Im Grunde, weil das, wenn man spricht vom finsteren Mittelalter oder so, es stimmt das nur sehr bedingt. Ich meine, sicher ging es nicht immer sehr fein zu, aber so die richtige Inquisition beginnt da mit den Dominikanern. Und da fängt es so richtig an und das ist Hochmittelalter.
Jesuiten?
Ja, das ist dann noch später, ja. Das ist noch später. Das ist dann der nächste Schritt, dann die nächste Ausbaustufe. Aber die eigentlichen Inquisitoren sind die Dominikaner. Zu denen auch der Thomas von Aquinke gehörte. Nicht zu den Inquisitoren, aber zu den Dominikanern.
Aber dass er da so durchgekommen ist, ist ja wohl immer. Da hat er ja sehr
den
Mund halten müssen.
Ja, er hat sich dann auch in die Einsamkeit zurückgezogen. Also er richtet sich eben eine Wohnstadt, die seinen Bedürfnissen entspricht, wo ist nicht bekannt, und dort widmet er sich seinen Studien einmal. Das heißt, das alles, was er an Wissen jetzt mitgenommen hat, auch wirklich in schriftliche Form zu übersetzen, mit dem beginnt er auf jeden Fall jetzt. Also dieses Buch M sozusagen niederzuschreiben, und zwar in seiner erweiterten Form. Er hat schon Teile niedergeschrieben auf seinen Reisen, hat es ins Lateinische, also aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzt, das heißt, er hat auch Arabisch gelernt, dort konnte daher die ganzen arabischen wissenschaftlichen Texte sozusagen lesen. Und was nicht so selten war zur damaligen Zeit, muss man dazu sagen, weil die arabischen Schriften waren die gelehrten Schriften einfach. Also das.
Warum hat er die Krimische Hochzeit nicht selber niedergeschrieben?
Naja. Schau, es geht da um die Niederschrift der Krimischen Hochzeit, ist schon wieder ein Impuls. Der weitergeht, das ist ja, die wird veröffentlicht, da ist er ja nicht mehr in der Inkarnation drinnen.
Ja, sondern die er kommt. Niederschreiben können. Oder der hat sich das Wissen dann von oben erst und hat
es dann. Ja, und hat es dann dem inspiriert. Ja,
das
richtig.
Klar, ja. Das müsste er ja dann unterschreiben müssen.
Und
die ersten zwei.
Ja, ja.
Gab es noch gar kein Märchen.
Und
ja,
und da geht es, dass das wirklich genau zu dem richtigen Zeitpunkt, dem 1604, reinkommt. Das geht halt so schrittweise. Es ist eben nicht so, dass das so schnippt, so, na, ich habe eh alles große eingeweiht, das sieht alles, weiß alles, kann alles. So simpel ist das eben nicht. Das sind große Dinge, die den größten Eingeweihten noch verborgen sind, und auch die sehen nur das, wofür sie jetzt reif sind und wo die Notwendigkeit besteht, dass das in die Welt kommt. Es kommt nicht, ein Eingeweihter sieht nicht irgendein Stäuberl, weil er halt neugierig ist und das sehen will. Sondern er sieht es, weil er erkennt, dass die Welt gewisser Dinge bedarf. Und dann sieht er die geistigen Kräfte, die so notwendig sind, um in der Weltentwicklung weiterzuhelfen. Das sieht er und nichts anderes. Er kann nicht so mit dem aber schon interessieren, wer war denn der in der früheren Inkarnation? Er ist zwar nicht so wichtig, aber ich kenne den Pepe-Onkel gut, wer war denn der? Du siehst es nicht, wenn nicht eine geistige Notwendigkeit dafür besteht. Dass das irgendeine Bedeutung hat für die geistige Entwicklung, über ihn hinausgehend. Wenn er das nur zum egoistischen Zweck machen würde, dann sieht er es nicht, da ist er blind.
Sehen Sie mich an den Vergil, der den Dante führt bis zu einem gewissen Punkt und das, die schaffen wir alle Hindernisse.
Ja. Ja, ja.
Und dann kommt dieser Punkt, wo es zeigt sich von meinem Geiste eingemauert.
Ja, genau.
Dann ist aus.
Dann ist aus.
Und dann muss er gehen und abdrehen.
Dann ist.
Das ist.
Ja, dann ist.
Das ist sowas.
Ja, ja.
Das ist so,
ja, ja.
Oder? Das ist auch nicht mehr eingeweiht.
Ja, ja. Man muss das sehen, jeder Eingeweihte hat in jeder Inkarnation eine bestimmte Aufgabe und er sieht die Dinge, die notwendig sind zur Erfüllung dieser Aufgabe. Und es gibt noch viel, 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 viel mehr. Jetzt schaut euch das Gesamtwerk vom Steiner an und das ist ein Bruchteil von dem, was es zu sagen gibt.
Nein, ich habe das nicht ganz pragmatisch gesehen. Nein, das ist
immer gut, das zu sagen.
Ja, ja.
Das soll man ja auch schreiben.
Ja, ja,
Warum macht er den Umweg?
Na, dass er das schreiben oder besser gesagt inspirieren kann, dazu ist notwendig, dass er erst einmal diese Einweihung durchmacht, dass er sie verarbeitet.
Ja, aber das hat er ja schon gemacht auf der Erde noch.
Bitte?
Er gelebt hat in der Inkarnation.
Na,
hat er diese Bilder doch gesehen, oder nicht?
Ja, 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 schon. Aber sie zu sehen und sie schildern zu können. Ach so. Ist nur eine ganz andere, Sache. Nicht? Das ist ja die absolut größte Schwierigkeit. Du kannst die Imagination erleben, aber jetzt erzähl es einmal. Weil du kannst sie eigentlich nicht schildern. Es gibt kein einziges Wort, das passt. Weil unsere Worte, die wir heute haben, sind für die äußere Welt im Grund und haben eine Bedeutung an den Dingen und Erlebnissen der äußeren Welt. Und das heißt, die passen alle mitsamt einmal nicht. Sind alle im Grunde irreführend. Ich kann es also nur übersetzen in im Grunde symbolische Bilder, die trotzdem so stimmig sind, dass sie den Menschen, der sich wirklich intensiv damit beschäftigt, sprich meditiert über diese Bilder, hinführt zur wirklichen Imagination. Dass er sie selber erleben kann. Also das heißt, das ist im Grunde so, so wie ein guter Geograf eben die Landkarte zeichnen kann. Die muss er erst zeichnen können. Ich kann im Dschungel gewesen sein, irgendwo in Afrika, ich kann das auch erzählen, sehr begeistert, aber das wird niemand helfen, dort auch hinzufinden. Dazu muss ich ihm wahrscheinlich einen guten Lageplan zeichnen, mit genauen Orientierungspunkten und die müssen stimmen. Nicht, na was da war irgendwo ein Felsen einmal und Ding und dann ja ein See war auch irgendwo, da werde ich nicht weit kommen, sondern muss ich ganz präzise, völlig gedankenklar, das in Bilder übersetzen, die Wegweiser sind, die Landkarte sind, die mich zur Imagination hinführen. Aber die Landkarte ist noch nicht die Imagination. Das heißt, die Schilderungen in den Schriften Steiners in den Mysteriendramen sind noch nicht die Imagination selber, sondern sie sind die Landkarte, die mich hinführen kann. Und das ist die Kunst des Eingeweihten, die Landkarte zeichnen zu können. Dazu muss aber erst die selbst erlebten Bilder wirklich verarbeiten.
Und das kommt ja in der einen Inkarnation nicht mehr.
Nein, dazu, also gerade bei so starken Imaginationen musst du es wirklich auch musst du durchgehen durch die Welt, also nach dem Tod und wieder zurückkommen. Und weil du kannst eben einfach diese Ideen, die dahinter stecken, eben jetzt wirklich aber von der geistigen Seite erst drüben ausreifen lassen. Und das bringst du entweder direkt mit in die nächste Inkarnation oder du kannst auch, und das ist ein nicht seltener Fall, eben jemanden inspirieren, der auf Erden lebt. Und das ist hier eben bei der Inspiration des Johann Valentin André einfach der Fall. Der offensichtlich eben dafür offen war, geeignet war dafür, auch noch ganz jung war zu dem Zeitpunkt, also noch irgendwie ziemlich unbedarft und das aufnehmen konnte. Und sicher selber keine wirkliche Idee gehabt hat, was er da schreibt. Er hat sich selber wahrscheinlich gedacht, ich schreibe da eine spannende Geschichte und schon mit einem geistigen Hintergrund irgendwo, weil ja der ganze Kreis, in dem er war, sich mit solchen Dingen beschäftigt hat, aber man sieht es aus den späteren Schriften, dass er wirklich den tieferen Sinn der Bilder nicht versteht. Das, weil sonst hätte er es später anders schreiben müssen. Selbst wenn man dazu rechnet, dass Zeit des 30-jährigen Krieges ist und man aufpassen muss, dass man nichts Falsches schreibt. Aber es ist vergleichsweise banal einfach, was er nachher schreibt. Da blitzt kaum mehr was durch. Selbst in dem Christianopolis nicht, wo er schon ein Ideal einer christlichen Weltordnung entwirft irgendwie, aber es ist vergleichsweise banal.
Aber also, ist das irgendwie ein Schutz von der geistigen Welt her? Weil es wäre doch einfacher,
ja,
wenn... Na, das ist vielleicht ketzerisch, oder?
Nein, ketzerisch ist immer gut, das schaut nichts.
Es wäre doch einfacher, wenn man die Imagination wirklich in verständlichen Worten schildern könnte, weil dann würde es der andere Mensch verstehen.
Ja.
Und dann könnte er sich selber damit beschäftigen, als diesen komplizierten Weg.
Ja, ja.
Vielleicht diese Bilder,
ja,
die kommen, die deutet ja der Herr X so, der Herr Y so, der Herr Z so.
Es ist die, ja.
Und wenn es in normalen Worten, so könnte man das, kann man genug missverstehen, wie man ja
damit. Ja, ja, natürlich.
Aber es wäre doch einfacher, das
ja, aber genau das ist das Problem. Unsere heutige Sprache gibt das einfach nicht her. Das ist das Problem. Die Imagination ist einfach anders, ganz anders als ein sinnliches Bild. Und selbst die ganzen Bilder, die da geschildert werden, kann ich ja nicht anders schildern als in sinnlicher Form. Schon wenn ich das Symbol des Rosenkreuzes nehme, stelle ich mir es auch sinnlich vor. Klar,
ja,
das schwarze Kreuz. Aber das ist ja eigentlich nur der Wegweiser zur eigentlichen Imagination. Weil die ist kein Sinnesbild. Die ist auch nicht die Halluzination eines Sinnesbildes. Das ist es nicht.
Naja,
in Wahrheit ist es ein ganz intimes seelisches Erleben, das, wenn ich es jetzt in ein Wort umsetzen will, dann erlebe ich diese starke Kreuzung, diese Spannung, die da drin steht, dieses Recht. Winkelige irgendwo, das drinnen ist, also dieses Gerechte auch, das ist das Kreuz, aber da ist nicht wirklich ein Kreuz, sondern es ist das, wofür das Kreuz steht, das ist das Erlebnis, das ist nicht einfach, ich sehe das Kreuz, es geht darum, dass ich innerlich sozusagen erlebe, was das Kreuz eigentlich bedeutet, was es ausdrückt, aber nicht in Gedanken zuerst einmal, sondern zuerst einmal als Stimmung, als Erlebnis. Als Seelenerlebnis, als existenzielles Seelenerlebnis eigentlich.
Ja,
ich muss erleben, was das bedeutet. Ich muss von mir das Erleben so stark wie die Weltseele ist gekreuzigt an die Welt. Sie wird zum Erstarren gebracht, das Lebendige wird tot gemacht, noch senkrecht, noch waagerecht. So steht es jetzt da, Stillstand. Das Leben wird tot gemacht. Das muss ich erleben und das heißt, ich muss eigentlich in der Imagination durch den Tod durchgehen. Das heißt, ich habe ein Todeserlebnis eigentlich. Das erlebe ich. Und für das steht das Bild des Kreuzes. Und dann sehe ich, wie kosmische, reine Seelenkräfte aber aus dem herauswachsen können. Sieben Rosen. Sieben hat ja natürlich wieder mit den Planeten zu tun. Also es sind die kosmischen Kräfte. Die Rose ist das Bild für das reine, geläuterte Blut eigentlich. Das also frei ist vom geringsten Funken des Egoismus, zumindest in dem Erlebnis jetzt drinnen. Dass wir einen Egoismus auch brauchen, wenn wir auf Erden leben, selbst der höchste Eingeweihte ist ein anderes Kapitel. Weil sonst könnte man nicht leben, schon dass ich Atemluft für mich brauche, ist Egoismus im Grunde. Nicht wahr? ein notwendiger Egoismus und Nahrung, das ich für mich brauche. Ich kann im Zweifelsfall sagen, gut, ich opfere mein Leben, damit es ein anderer hat, aber das kann ich nicht endlos machen, weil sonst komme ich nie zum Leben da.
Und Raum, Lebensraum verdrängen.
Ich brauche Lebensraum, wie auch immer. Also ich brauche einen Bereich für mich schon, dass ich einen eigenen Körper habe. Der gehört nur mir. Da hat sonst niemand drin was verloren. Ein paar so Widersacher tummeln sich da immer herum. Aber ja, gut. aber das heißt, das brauche ich. Aber in dem Moment dieses geistigen Erlebnisses, dieser Imagination, muss ich das aber alles für den Moment zumindest wegschaffen. Das heißt, ich muss das seelische Erleben ganz frei machen von dem. Dann erzeuge ich dieses Rosenrot, das durch die Rose symbolisiert wird. Und dann wird das Blut sozusagen auch zu dieser reinen Kraft. So für den Moment muss mein Seelisches so rein sein. Und trotzdem mit voller Fassung dieses Todeserlebnis durchmachen. Und dabei nichts an Bitterkeit, an irgendwas dabei zu haben, sondern das durchzustehen. Weil natürlich, ich meine, jedes Schmerzerlebnis, da drängt in den Egoismus. Nicht? Also wenn man weiß, dass wenn etwas weh tut, dann ist man nur mehr mit dem beschäftigt, da tut es mir weh, da habe ich keinen Kopf für was anderes, wenn es wirklich arg ist. Da muss ich durch. Und jetzt ist das ärgste Erlebnis eigentlich, so weit muss ich gehen. Also sozusagen die ganze irdische Existenz stirbt in dem Moment eigentlich. Durch das Erlebnis gehe ich durch und das muss ich seelisch aushalten. Und muss in der Seele nur tragen das Interesse für die Welt. Und mein Ego ist völlig unwichtig. Das ist ein bisschen das, was hinter dem Bild des Rosenkreuzes steckt.
Naja, und du glaubst, dass wenn jetzt 5 Leute das meditieren,
ja,
das ewig lang und so, dass die alle zu diesem Erlebnis kommen? Das glaube ich auch.
Jeder wird zu seinem individuellen Erlebnis kommen. Naja, aber die hängen alle zusammen.
Ah doch.
Die hängen alle
zusammen. Der Kern, den hast du jetzt geschildert.
Ja,
Kern,
genau.
Dieser Imagination.
Ja.
Und die müssen ja alle zu diesem selben Kern kommen, weil sonst ist das Ganze ja nicht sehr sinnvoll.
So ist es, ja. Der Kern ist sicher gemeinsam, aber da gibt es große
Ausformungen,
ja. Und auch die Art, wie man es dann in Bilder übersetzt. Das ist schon der nächste Schritt. Jetzt soll ich das Erlebnis schildern. Ich habe es ja jetzt, indem ich es geschildert habe, auch schon wieder in Bilder gefasst. Natürlich, klarerweise. Ich kann es ja nicht anders.
Und Worte?
Ja, aber in Worte.
Also in Worte, ja.
Bilder dahinter.
Ja.
Da hast du sogar die Gebärde,
das hat dich
sogar so weit
gemacht. Das ist schon richtig. Ja, ja. Aber sozusagen das Todeserlebnis, dieses Schmerz- und zugleich Bewusstseinserlebnis, das kann ich nicht. Ich kann sagen, dass es da ist. Ich kann euch das per Wort mitteilen, dass es sozusagen da erlebt wird. Aber deswegen erlebt es der Zuhörer ja auch nicht wirklich. Sondern er weiß nur, aha, das soll dort sein.
Ja.
Aber deswegen geht es ja nicht in dem Moment, wo ich das sage, durch das Todeserlebnis wirklich real durch. Und das ist der Punkt, aber in der Imagination erlebe ich das real. Und das ist, da sind die Worte, die ich dazu finde, sind ein karges Hindeuten auf die Intensität und auf den Umfang und auf den Reichtum dieses Erlebnisses eigentlich, das damit verbunden ist. Weil, wenn ich da jetzt weiter schildere, da sitzt man dann in einem Monat noch, jetzt wächst Bild aus dem heraus, was da kommt. Ich meine, da ist das Erlebnis mit dem Todesengel, mit dem Hüter, mit dem kleinen Hüter und was Gott, was alles kommt. Das alles hängt mit dem zusammen. Das ist von dem nicht trennbar. Also da kommt Bild auf Bild und zwar mit Notwendigkeit heraus. Weil indem ich ringe darum, diesen Reinheitszustand herzustellen, natürlich in dem Moment werde ich konfrontiert mit dem, was eben in meinen Blutskräften, Blut jetzt wieder als Bild dafür, noch nicht rein ist. Mit denen werde ich ganz arg konfrontiert. Ich erkenne, dass dieses Schmerzerlebnis im Gekreuzigtwerden eigentlich damit zusammenhängt, dass ich dieses Schmerzerlebnis nur deswegen habe, weil ich diese dunklen Flecken in mir habe. Der Christus hat das unendliche Schmerzerlebnis, weil er in gewisser Weise die Flecken der ganzen Menschheit auf sich nimmt. Jedenfalls die Hemisphäre davon, die der Mensch selber gar nicht auflösen kann. Also es ist, er kann, das ist jetzt wieder aber kompliziert. Aber
weiß man das dann? Was man gesehen hat?
Naja, in der Imagination erlebst du es und weißt du es. Ich meine, in der Erinnerung an die Imagination ist es auch schon wieder draußen. Weil da ist es so wie ein Traum. Der Weg ist, du kannst ihn zwar aufgeschrieben haben, aber deswegen träumst du ihn jetzt im Moment auch nicht. Selbst wenn es das ist ja so eine Technik, man wacht auf und schreibt sich geschwind nieder. Oder spricht aus Band oder sonst irgendwas. Aber was ich dann habe und jetzt mal in Erinnerung rufe, ist trotzdem blass gegenüber dem, was ich wirklich erlebt habe. Und bei der Imagination ist das noch sehr viel stärker. Also das heißt, ich komme auch selber zur Imagination nur, indem ich wieder sie erlebe. Und dann wahrscheinlich wieder selber in einer anderen Nuance. In der genau gleichen Nuance erlebst du es nicht. Ich meine, es ist oft allerdings so, dass du verschiedene Facetten davon erlebst, die eng miteinander zu tun haben. Also es kommt sozusagen ähnlich, aber nicht genau gleich wieder. Sondern es ist so, dass eigentlich, du hast schon das Gefühl, also zum Beispiel so die Begegnung mit dem kleinen Hüter. Im Grund könnte man sagen, die hast du einmal im Leben. Und du kannst sie trotzdem immer wieder erleben. Und du erlebst sie aber so, dass sie dann immer wieder ein anderer Aspekt davon enthüllt. Also das heißt, wenn du es das erste Mal erlebst, siehst du eigentlich und erlebst nicht alles davon. Und trotzdem ist es das grundlegende Erlebnis. Du kommst dann wieder zu dem Erlebnis eigentlich zurück, aber siehst plötzlich was anderes, wie wenn irgendein Vorhang wieder weg wäre. Und du siehst einen neuen Aspekt davon. Aber du hast genau das Gefühl, eigentlich zeitlich bin ich dort, wo ich das erste Mal erlebt habe im Grunde. Ich sehe es, oder es ist, später sagst du dann, es ist eben außer der Zeit eigentlich, das Erlebnis. Es ist nicht, war nicht da und es ist nicht jetzt und es war nicht vor 10 Jahren, sondern ich stehe außerhalb der Zeit. Das ist das Interessante. Ich weiß nur, es ist das gemeinsame Bild, das ich damals erlebt habe, das ich heute erlebt habe. Es ist eigentlich die gleiche Imagination, aber sie zeigt andere Schwerpunkte sozusagen. Da enthüllt sich immer mehr.
Aber gibt es nur einen Weg, über die Meditation dahin zu kommen? Oder gibt es Imaginationen auch auf anderen Wegen?
Naja, es kann zum Beispiel spontan natürlich auch auftreten. Ja, na sicher, ja. Na sicher, also oft ist es der Schicksalsweg, irgendein Schicksalsschlag kann es zum Beispiel oft sein, der das auslöst. Aber dann auch, weil man vorbereitet ist, vielleicht aus einer früheren Inkarnation drauf. Auch da ist, du siehst das und dann, wenn du dazu reif bist, dass du das verkraftest, eigentlich. Weil was heißt das? Wenn ich sage, man sieht eine Imagination oder man sieht etwas Geistiges nur dann, wenn damit du eine bestimmte Aufgabe damit erfüllst. Das muss einen Sinn für die Welt haben. Du siehst das nicht einfach zu deinem Privatvergnügen, nicht einmal deinen eigenen Doppelgänger. Okay. Den siehst du nicht, weil der jetzt dich angeht, sondern es heißt, du siehst ihn dann, weil du so weit bist, eine bestimmte Aufgabe in der Welt zu erfüllen, bei der du aber noch jetzt mit dem Doppelgänger irgendwo fertig werden musst.
Das ist aber unbewusst alles.
Natürlich, ja, natürlich.
Ja, also ich meine, ich kann, da passt dann nicht die Aufgabe oder was. Also, das ist alles
so. Ja, die kommt dann mit der
die
Zeit.
Die kommt von selber.
Ja, ja.
Aber es ist,
ich meine, unser wahres Ich kennt sie schon. Ja, aber wir haben hier halt nicht das Bewusstsein, und so ist wirklich nicht, sondern nur ein Spiegelbild davon. Und das ist die Kunst, halt da immer mehr hereinzukriegen davon.
Entschuldige, ich habe wahrscheinlich viel zu viel gefragt.
Nein, dazu sind wir ja da. Wir sind immerhin schon gekommen bis dahin, dass der Christian Rosenkreuz Zuhause wieder ist, also ein gemütliches Zuhause, sagen wir, oder ein seinen geistigen Bedürfnissen entsprechendes Zuhause eingerichtet hat, dass er jetzt beginnt niederzuschreiben seine ganzen Erkenntnisse und dass er außerdem, das haben wir noch nicht gesagt, aber kann man dazu sagen, also sich auch sehr stark der Mathematik widmet, das ist eine ganz wesentliche Aufgabe, also sehr viel Mathematik ist drinnen, und er sich auch den verschiedensten Instrumenten.
Ja, bei der Mathematik geht es nur um die Logik, ne?
Es geht darum, wenn man denkt an einen Pythagoras oder so, sozusagen, die Welt besteht aus Zahlen, ja, in gewisser Weise. Also das, um das geht es ja, um den geistigen Hintergrund der Mathematik geht es eigentlich. Also mit dem beschäftigt er sich. Und das, ich glaube, heute nicht mehr. Das nächste Mal werden wir dann schauen, wie er seine ersten Brüder um sich sammelt. Also nach 5 Jahren sagt er, gut, ein erster Schritt ist getan, jetzt muss der Kreis erweitert werden, jetzt muss man in irgendeiner Weise in die Welt treten und dazu brauche ich auch Mitstreiter. Und die findet er dann zunächst bei seinen ehemaligen Klosterbrüdern. Und dort holt er die ersten 3 Mitbrüder.
Also das Zuhause ist im Kloster wieder, oder?
Nein, er hat sie nicht im Kloster eingerichtet, aber wahrscheinlich nicht so weit weg von dort. Jedenfalls holt er von dort oder spricht er dort diese Brüder an, die namentlich nicht genau genannt werden, nur mit den Initialen, werden wir es dann das nächste Mal hören, und die versammelt er um sich, also 3 Mitbrüder sind es zunächst einmal. Das heißt, zu viert beginnt einmal der Rosenkreuzer Bund, wenn man so will, mit 4. 4 ist aber wieder die Zahl des Kreuzes eigentlich, die Erdenzahl. Die 4, das Viereck und so, der rechte Winkel, also die 4. Auch das sind alles keine Zufälligkeiten natürlich. Also Gott, wenn wir Gott gehört haben, er beschäftigt sich so viel mit Mathematik, dann geht es eben vor allem um diese qualitative Mathematik sehr, auch. Ja, da werden wir dann das nächste Mal weiter tun.
Da
hat
der Gerhard sehr viel gearbeitet auf dem, also es hat ihn sehr interessiert.
Ja.
Also die qualitative
Mathematik. Genau. Das ist auch unheimlich spannend. Da entwickelt sich.
Danke schön, dass du mich da aufmerksam gemacht hast. Ich finde es hochinteressant.
Die Vorträge, ne?
Ja. Gibt es bei dir